Exilhertana, der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins.
Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg, also hallo Exilhertana. Ich bin Bremchen, ich begrüße euch zur 31. Folge des Exilhertana Podcast hier aus Hessen, aus dem Rhein-Main-Gebiet. Es ist die erste Folge im neuen Jahr und ich hoffe, ihr seid gesund und munter in das Jahr 2020 gestartet. Für die Profis von Hertha war die Winterpause seit dem 29. Dezember vorbei. Am, ich glaube, 2. Januar ging es dann für das Team in die USA mit dem Flieger nach Florida zum Trainingslager in Orlando. Und das ist eine wunderschöne Überleitung zu Marcel und Yannick, die via Skype zugeschaltet sind. Jungs, hallo, ich grüße euch.
Moin, hi.
Hallo.
Ich habe jetzt noch nicht gesagt, wo ihr lebt. Yannick, ich fange einfach mal mit dir an. Verrat uns doch einfach mal, wo du wohnst. Dass es Berlin nicht ist, kann ich jetzt schon verraten.
Das ist richtig. Also ich wohne in Nordosten der USA, New Jersey. Ungefähr 20 Minuten von Manhattan entfernt. Ja, und bin seit das zweite Mal hier. Nach Mitte 2015, 2016 bin ich zurück nach Deutschland für anderthalb Jahre und dann seit 2018 wieder hier in New Jersey. Schön oder nicht schön, da scheiden sich die Geister dran.
Ja. Marcel, gleiche Frage an dich. Wo lebst du? Also ich komme danach nochmal einzeln nochmal auf euch zurück. Ich quetsche euch noch mehr aus.
Ja, ich wohne da, wo andere Urlaub machen, in Orlando, Florida. Ich bin hier 2014 über Shanghai nach Orlando gekommen zum Studieren und wohne jetzt hier seit guten 6 Jahren. Hab gerade mein Studium abgeschlossen, mal schauen, wie es weitergeht. Und schön Palm, gerade auch ein bisschen trüb, aber ansonsten ganz schön hier.
Ja, wie warm ist es denn bei dir jetzt?
Nicht so warm, vielleicht 25 Grad.
Das ist ja wohl eine Frechheit in Deutschland.
23.
Ja, ihr seid 6 Stunden hinter mir zurück. Wir haben einen leichten Zeitversatz, aber wir haben es trotzdem geschafft heute. Yannick, du hast eben schon ein bisschen erzählt. Willst du noch mal richtig loslegen? Du bist in Berlin geboren, ne?
Richtig, genau. Ich bin in Berlin-Charlottenburg geboren, 1985 im März und bin eigentlich bis 2004 in Berlin geblieben, habe also Abitur gemacht, habe mich gegen ein Studium entschieden und bin dann nach Hamburg gezogen zur Ausbildung. Ich bin bei Hapag-Lloyd Containerschifffahrt angestellt und bin 2015 das erste Mal rübergekommen im Rahmen von Hapag-Lloyd, im Rahmen meines Arbeitgebers. Ja, und dann zurück nach Hamburg, privater Natur, aus Gründen privater Natur und dann, wie ich eben schon sagte, 2018 wieder hier in den Nordosten gekommen.
Was war so dein Kiez in Berlin?
Ich bin Tiergärtner, Moabiter gewesen, immer Moabiter, habe meine Familie. Mein Vater wurde in Moabit geboren, ist immer noch da. Mein Bruder ist nicht weit weg. Also wir sind ziemlich, ziemlich nah am Kiez geblieben.
Ist es dir schwer gefallen, Berlin zu verlassen aus beruflichen Gründen? Ich hätte mir das vorher nie vorstellen können. Wir haben immer die Leid getan, die in der Klasse, die dann, wo es dann hieß, der zieht nach Westdeutschland, die Eltern gehen irgendwo arbeiten und der muss weg, weil ich immer dachte, ihr verlässt Freunde und Familie und für mich war das damals wahnsinnig schwer.
Ist es komischerweise, als ich Berlin verlassen habe, ist es mir nicht so schwer gefallen. Es ist jetzt, wenn man älter wird, wenn man Familie hat, wenn man selbst eine Familie gründet hier, denkt man zurück und immer wenn ich da bin, weiß ich, wo meine Wurzeln liegen und es ist immer auch ein Gefühl von wieder nach Hause kommen, wenn ich bei meinen Eltern bin, wenn ich bei meinem Bruder bin. Aber nein, also im ersten Moment ist es mir nicht schwer gefallen, Berlin zu verlassen. Nein.
Wie bist du denn? Wie kam denn die Bindung oder irgendwie der Kontakt zur Hertha? Schon als Kind, schon früh?
Richtig. Also ich war, muss ich zu meiner Schande gestehen, als Kind immer Bayern-Fan. Ich glaube, wir waren alle so ein bisschen rot angetan, keine Ahnung.
Ich nicht.
Fair enough. Ich war also rot angetan. Ich weiß nicht wirklich warum, muss ich sagen, im Nachhinein. Also es gab keine ausschlaggebende Situation. Ich glaube, einfach viele in meiner Klasse waren per se Bayern-Fans, weil es halt ein sehr erfolgreiches Team war. Und 96, 97 dann nach dem Aufstieg zu verschiedenen Spielen der Hertha ins Olympiastadion gefahren, einfach weil Wochenendzeitvertreib, und dann gemerkt, dass das Team, das damalige Team Hertha, sehr interessant war, mich elektrisiert hat, und ab der Saison 97, 98 hatte ich eine Dauerkarte und bin auswärts mitgefahren.
Ja. Konntest du ab Hamburg auch noch manchmal vorbeikommen?
Ich konnte ab Hamburg auch manchmal vorbeikommen und gerade
ist ja nicht so weit.
Genau, richtig. Ne? Also Luftlinie mit dem ICE 1,5 Stunden, Luftlinie 270 Kilometer. Ich bin auch mit dem HSV, der mir während der Zeit in Hamburg sehr sympathisch geworden ist, warm geworden. Das heißt, ich bin auch mit dem HSV auswärts gefahren zum Beispiel oder auch in der Arena gewesen, einfach um den Live-Fußball auch nicht zu missen.
Du wirst in den USA jetzt bleiben, ne?
Ich werde in den USA bleiben. Ich werde meine zukünftige im März heiraten und dann von hier aus die weitere Lebensplanung durchziehen. Was nicht heißt, dass ich nie nach Deutschland zurückkommen kann oder werde, gerade weil das Leben hier sehr teuer ist. Aber das steht jetzt erstmal in den Sternen.
Hochzeitsvorbereitung, oh, da wirst du jetzt erstmal zu tun haben. Ich bin mir sicher, da wird Hertha so oder so in den Hintergrund gehen. Wie kannst du Hertha gucken in den USA? Also, oder wie, die Frage kann ich fast an euch beide stellen.
Marcel, willst du zuerst oder soll ich?
Zwei Ansätze. Zum einen werden einige Spiele im Fernsehen gezeigt, auf Fox Sports. Aber es sind halt nur zwei Sender, die Fußball gleichzeitig zeigen. Also wenn mehr als zwei Spiele zeitgleich verlaufen, besteht immer die Möglichkeit, dass Hertha nicht eines der Spiele ist. Und dann muss man auf Plan B, Internetquellen, nenne ich sie mal, zurückgreifen.
Ja, für mich gilt das Gleiche. Marcel hat das eigentlich schon angesagt. Bei mir wären das dann auch Internetquellen, wenn sie gerade nicht live laufen. Ja. Oder andere Geschichte noch, aber das ist nicht gucken, sondern eher hören auf der NDR2-App, die Bundesliga-Show. Ich mag Fußball im Radio hören.
Ja, ich bin auch ein großer Radio-Fan. Wobei man darf nicht vergessen, durch den Zeitversatz, ihr guckt das ich will nicht sagen in aller Herrgottsfrühe, aber im Prinzip zum Frühstück. Das ist ja eine komische Zeit zum Fußball gucken. Ne?
Sitzt du morgens um 9:30 mit der Tasse Kaffee auf der Couch und guckst das Spiel an. Kann ganz gut sein zum Aufwachen oder zum Wiedereinschlafen, wenn es nicht so läuft. Und basierend auf der Vorrunde war es eher so, dass eigentlich mehr oder weniger der ganze Tag im Eimer ist. Ne? Da kriegt Hertha schon um 11 Uhr eine schöne Klatsche und dann hast du die Grumpiness den ganzen Tag noch mit dir rumgeschleppt.
Ja, ich kenne das. Ich versuche das, mich dann immer abzulenken, indem ich möglichst das ganze Wochenende nichts mehr mit Fußball zu tun haben will. Aber es hilft da nicht. Man macht das Radio an und schon und hier die Bundesliga-Ergebnisse und man denkt sich, ich wollte es nicht wissen. Yannick, nochmal zu dir. Gibt's so ein Spiel von Hertha, wo du sagen würdest, das ist dir besonders gut in Erinnerung geblieben oder wo du sagst, oh Gott, da denke ich am liebsten nicht mehr dran?
Absolut in Erinnerung geblieben sind mir die, also saisonübergreifend. Ne? Ich habe diese Saison, wie Marcel eben schon gesagt hat, keine großen keine großen Spiele gesehen, aber die Champions League Spiele, die Hertha zu Hause gehabt hat, in der Saison 99, 2000, Chelsea war ich live dabei bei dem Sieg. Milan, Nebelspiel gegen Barcelona konnte ich leider nicht dabei sein. Aber das waren so die Spiele, die mir in Erinnerung geblieben sind, weil es halt so surreal war, dass wir gestandene Champions League-Mannschaften schlagen. Und auf nationaler Ebene Spiele mit dem KSC immer wieder gerne, weil die Freundschaft zwischen Hertha und dem KSC bei mir auch einen hohen Stellenwert genießt. Und ich ganz gerne auch im Wildpark unterwegs bin. Und der Wildpark ist halt auch so eine Geschichte, wenn du im Hertha-Trikot unterwegs bist, kommst du auch eigentlich überall hin. Und das ist das, was mich so fasziniert an dieser Geschichte.
Wenn du mal wieder hier bist und im Wildpark, die bauen neu, du wirst das Stadion gar nicht mehr erkennen.
Ich befürchte es, aber ich bin froh, dass ich im alten Wildpark noch, ja, ein paar Mal war.
Hast du ein Horrorspiel oder?
Es gibt so viele. es gibt so viele.
Ich will ja nichts aus der Nase ziehen. Ich
könnte kein Horrorspiel nennen, was mir jetzt, ich versuche das immer schnellstmöglich zu vergessen und abzuschließen.
Ja. Marcel, willst du es mal dem Yannick gleich tun und auch nochmal ein bisschen von dir erzählen? Ich weiß nicht, soll ich die Fragen nochmal stellen oder möchtest du mal so loslegen?
Ja, in Erinnerung. Ja, ich komme aus Berlin-Kladow, bin da mit meinen zwei Brüdern aufgewachsen, habe dann auch Abitur gemacht, an der TU Berlin auf Bachelor Master Maschinenbau studiert und nebenher mal ein bisschen für Siemens als Werkstudent gearbeitet und ja, irgendwie hatte ich dieses Bedürfnis zu promovieren und bin dann auf Orlando gekommen, wo eine relativ große Uni ist, die auch eng mit Siemens zusammenarbeitet und bin dann einfach hier rüber. Ich habe mit zwei Koffern bin ich nach Miami geflogen, hatte Mietwagen und bin hochgefahren und habe neues Leben aufgebaut sozusagen, neue Unterkunft gesucht und alles. Und ja, wie ich Hertha-Fan geworden bin, kann ich dir ganz ehrlich gar nicht sagen. Wir sind irgendwie ohne Fernseher aufgewachsen. Fußball war in meiner Familie nie wirklich ein Ding. Außer, dass meine Brüder und ich, wir haben gar immer einen Garten gebolzt, aber so wirklich organisiert, Sport nicht wirklich verfolgt. Wie Yannick sagte, war ich vermutlich auch mal Bayern-Fan. Wollte, glaube ich, auch die Bettwäsche und naja, die Geschichten kennt man. Da hat irgendwie mein Kumpel gesagt, warum bist du eigentlich kein Berlin-Fan? Dachte ich, ja, ist doch regional, kannst du eigentlich auch machen. Und dann bin ich ins Stadion gekommen und das erste Mal, es war echt fürchterlich zum Abgewöhnen. Das war gegen Schalke. Wann waren es so 2000 oder so? Da wurde das Olympiastadion gerade für die WM umgebaut und Ebbe Sand schießt da drei Buden, Hertha verliert 4-0 und ja, aber trotzdem irgendwie mit Hertha warm geworden. Das ist vielleicht auch eine der Horrorergebnisse. Und irgendwie gibt es mal so ein Spiel gegen Köln. Da hat Lukas Podolski aus irgendwie 30 Metern einen direkten Freistoß am 34. Spieltag da neben Pfosten gesetzt und naja.
Oh ja, daran kann ich mich auch noch erinnern.
An die Ebbe Sand, aber nicht das, Schalke. War das, wo der drei Tore geschossen hat oder ist das ein anderes Spiel?
Nee, eins war Schalke mit Ebbe Sand und das andere mit Köln.
Der Podolski drei Tore, meine ich.
Vielleicht war es das, ich weiß es gar nicht mehr. Also das versucht man so zu verdrängen.
Denn es waren jetzt schon, ich kann mich jetzt schon an zwei Gespräche hier im Rahmen des Podcasts erinnern, wo ein Köln-Spiel rankam, wo Köln als Tabellenletzter ankam. Und die haben dann Hertha mehr oder weniger abgeschossen. Also natürlich auch nur Hertha danach. Also Hertha war mal wieder Aufbaugegner.
Ja, aber, ja.
Okay, es ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Du, ob du in den USA leben bleibst, das weißt du jetzt noch nicht so genau, ne?
Nee, genau. Ich bin gerade in so einer Zwischenphase. Ich bin gerade fertig geworden mit dem Studium. Ideal würde ich kurz- bis mittelfristig durchaus hier schon bleiben. Das Lebensgefühl gefällt mir schon ganz gut. Jedes Mal, wenn man so nach Berlin zurückkommt, fragt man sich, was eigentlich so toll an Deutschland gewesen sei. Klar hat man irgendwie so gewisse Verbindungen mit irgendwelchen, keine Ahnung, Straßenkreuzungen, weil da mal das und das war oder so ein Krams. Man sieht die Freunde, aber ja, irgendwie, das wird auch alles langsam fremd. Also man weiß, man kommt irgendwie mal nur als Tourist ins eigene Land.
Sag mal, Florida, ich glaube, ihr hattet ja hinten dran auch, ich glaube, so einen kleinen Swimmingpool. Müsst ihr da eigentlich auch gucken, dass da Alligatoren drin sind oder besteht bei euch die Angst nicht?
Im Pool vermutlich nicht. In den ganzen kleinen Teichen überall, ja, da sind durchaus Alligatoren drin. Und wie heißt es eben, man soll, glaube ich, vor denen im Zickzack wegrennen, weil sie nicht gerade ausgucken können oder irgendwie sowas. Aber ja, man hat sie durchaus schon gesehen in kleinen Teichen oder sowas. Ist eine Menge Wildlife hier, irgendwelche Rehe oder Vögel, die einfach mal mitten über die Straße in aller Seelenruhe laufen. Also ist für uns alles sehr naturverbunden.
Finde ich trotzdem sehr gewöhnungsbedürftig, so ein Tierchen mal irgendwo zu sehen. Also haben wir jetzt in Berlin in der Form nicht so.
Nee, das stimmt wohl. Noch nicht.
Horde Wildschweine kannst du begegnen.
Was mir nicht so klar war, Orlando und, oh Gott, wie heißt nochmal die Raketenbasis, die da bei euch ist?
Cape Canaveral, ja, oder Kennedy
Space Center. Genau, ich kann es immer nicht aussprechen. Das ist nicht weit weg von dir, ne? Das, 30 Minuten weiter weg, hattest du, glaube ich, gesagt.
Ja, genau. Ich wohne an der Ostseite der Stadt, Also nicht, wo die Touristen bei Disney sind, sondern die andere Seite der Stadt. Und ja, ist eine gute halbe, dreiviertel Stunde Fahrt. Und ja, hin und wieder fahren wir da wirklich zum Raketenstart rüber. Gerade die Starts nachts, die sind gut. Also kann ich nur empfehlen, wer hier ist. Ein bisschen technikaffines, der sollte das mal mitgemacht haben.
Ich stelle mir das sehr beeindruckend vor. Aber von Orlando aus kann man das nicht sehen. So hell und so, das ist dann doch zu weit.
Doch, doch, du kannst es eigentlich aus ganz Florida sehen. Ja, auch und aus Miami, 200 Meilen weg. Es ist dann halt nur ein kleiner Punkt, aber die Leuchtspur sieht man durchaus. Aber was eigentlich das eher fulminantere ist, dass während des Starts es einfach von dunkel auf taghell wird am gesamten Boden und du fühlst die Vibration ungefähr 2 Minuten später vom Schall, von den Triebwerken und es schüttelt dich auch echt durch. Also
beeindruckend, beeindruckend. Ja. Du hattest mir im Vorgespräch mal, vielleicht können wir da ja nochmal kurz drauf kommen, ich glaube Clado, Gato, ich habe den Eindruck, dass da recht viele Herthaner oder Hertha-Spieler oder ehemalige Hertha-Spieler wohnen. Du hattest mir, als wie kam, du hattest, glaube ich, mal mit dem jungen Kade mal irgendwo mal mit dem gebolzt irgendwie oder auf dem Fußball irgendwie
mehrmals
gespielt.
Mehrmals, ja, ja. Julius wie kam das denn? Zwei, drei Häuser weiter aufgewachsen. Also ich bin deutlich älter als er, aber trotzdem, wenn man mal also ich fliege ja nur auch im Sommer nach Hause, den Winter tue ich mir nicht an in Deutschland. Und da sind ja dann mal Weltmeisterschaften oder sowas und dann lade ich meine Freunde ein für ein paar Bierchen und Fußball gucken. Und mit ein paar Bier, da fängt man an, wieder im Garten zu bolzen und der wohnt halt zwei Häuser weiter und da ist er mal rübergekommen. Der war, glaube ich, 11 oder 12 und der hat uns ja dermaßen zerlegt. Ja, das war echt nett. Ich weiß noch, damals habe ich immer von ihm mir die Gamepads für FIFA geborgt. Also ja, das ist dann die nachbarschaftliche Hilfe. Und ich glaube, als er dann den ersten Profivertrag hatte, wurde er auch in der ganzen Nachbarschaft der Bestverdienste.
Glaube ich. Sag mal, wie sieht's bei dir aus? Lieblingsspiel oder irgendwas, wo du sagst, da denke ich lieber nicht dran?
Ah, Lieblingsspiel. Habe ich selbst nicht gesehen, aber für mich war das letztes Jahr das Spiel gegen Bayern. Also da bin ich auch echt abgegangen. Das war ja hier. Wann war das? Ein 8-Uhr-Spiel oder sowas in Deutschland? Also 2:30 abends hier. Habe ich auf Arbeit geguckt, nebenbei auf dem Projektor. Und ja, da ging es echt rund. Also mit ein bisschen Kaffee und gute Laune. Da war ich da richtig gehypt danach. Da haben sie auch mal gute Atmosphäre, gut gekämpft. Da lief alles zusammen.
Fällt dir noch ein Horrorspiel ein oder nichts, wo du sagen kannst, das ist jetzt besonders oder dass du da besonders negativ dran denkst?
Ach, das ist so viel. Das ist irgendwie alles ein Matsch.
Ja. Ihr lebt jetzt beide in den USA. Ich finde das hochinteressant, einfach mal von euch zu erfahren, wie es sich so anfühlt, da zu leben, was so die wesentlichen Unterschiede sind gegenüber dem, wenn man in Deutschland lebt. Also was sind denn für euch, also vielleicht kann der Janik gerne mal anfangen, wenn ihr möchtet, so die wesentlichsten Unterschiede, wo er sagt, das ist so typisch fürs Land, sowohl in positiver oder negativer Hinsicht.
Also ist natürlich immer persönliches Empfinden, was für den einen jetzt interessanter ist, ist für den anderen weniger interessant. Aber mein persönliches Empfinden, dass es leistungsorientiert, dass das Leben in den USA leistungsorientierter ist. Es ist schneller als in den USA, als in Deutschland. Es geht weniger bürokratisch zu, wenn man etwas erreichen will. Das gilt nicht für Visa oder die Kfz-Zulassungsbehörden. Aber das ist so das, was ich auf den ersten Blick in den USA unterschiedlich zu Deutschland sehen würde. Für Arbeitnehmer gibt es weniger Urlaub, statistisch gesehen. Und womit man sich als Arbeitnehmer hier wirklich anfreunden muss, sind die sogenannten Sick Days, die Krankheitstage. Davon gibt es für mich jetzt persönlich 6. Ich weiß, dass es bei einigen Betrieben weniger gibt oder bei anderen Betrieben mehr. Das heißt also, man kann 6 Tage im Jahr krank sein. Und wenn man über die 6 Tage drüber ist, dann muss man das mit seinem Urlaub bezahlen, beziehungsweise wird dann nicht bezahlt für den Zeitraum, wo man krank ist, wenn man nicht spezielle Versicherungen abgeschlossen hat. Und ich glaube, das ist was, womit sich ein deutscher Arbeitnehmer tatsächlich erstmal abfinden muss, was ein deutscher Arbeitnehmer erstmal verstehen muss. Sowas haben wir in Deutschland oder sowas gab es in Deutschland nicht.
Ja. Ja, auf jeden Fall muss ich Janik dazu stimmen. Das Leben schneller ist hier nicht unbedingt. Ich glaube, da muss man auch durchaus regional differenzieren. Du bist ja jetzt in New York und ich bin in Florida. Das ist hier eher alte weiße Männer, die hier zum Pensionieren herkommen.
Verstehe, ja.
ansonsten, ja, das mit dem Urlaub. Ich war jetzt nur Student. Ich kann sagen, dass ja, wenn man so 12 Urlaubstage im Jahr bekommt, dann ist das schon ein guter Job. Und Krankheitstage kenne ich so teilweise auch gar nicht. Das Unileben ist eigentlich so wild, wie man es aus den Filmen kennt. Da gibt es keine Geheimnisse. Und ja, der Leistungsgedanke. Also hier ist echt, die Mentalität ist eine andere. Man will hier irgendwie mehr erreichen. Man ist deutlich bereiter, Risiko einzugehen. Und ja, der Staat kümmert sich nicht um dich, aber das verlangt ja auch keiner. Und man will eigentlich auch nichts für den Staat tun. Das ist einfach, das Schicksal liegt mehr in deiner persönlichen Hand. Wenn du es schaffst, schaffst du es. Und keiner ist neidisch, sondern die sind eher anerkannt. Und wenn du es nicht schaffst, schaffst du es nicht. Und da verlangt aber auch nicht wirklich die einzelne Person, dass die Gemeinschaft für ihn aufkommt. Das sind andere Mindsets hier.
Ja, richtig.
In Deutschland gelten US-Amerikaner oftmals zwar als freundlich, aber etwas oberflächlich. Hatte euch ja letztens mal so einen Artikel von der Welt zur Verfügung gestellt, wo jemand mehr oder weniger schrieb, dass das eigentlich eine sehr blöde deutsche Sichtweise ist. Wie erlebt ihr die Amerikaner in Relation zu den Deutschen? Sind sie oberflächlich oder ist das eine viel zu negative Darstellung?
Marcel, willst du?
Ja, ich glaube, die Art und Weise der Kommunikation ist hier anders. Die Deutschen sind doch sehr direkt, wenn sie kommunizieren. Und Ansagen werden klar gemacht. Wohingegen in den USA mal vieles sehr leicht und seicht und auf Freundlichkeit bedacht ausgedrückt wird. Und da muss man mal zwischen den Zeilen lesen. Und dann kann man auch schon mitbekommen, dass die Person vielleicht etwas nur aus Freundlichkeit sagt, um die nicht auf die Nerven zu gehen. Und das könnte in Deutschland als Oberflächlichkeit ausgelegt werden, dass nicht wirklich direkt kommuniziert wird. Und darüber hinaus, ja, der Amerikaner will umworben werden. Und wenn in Deutschland, wenn ich eine E-Mail rausschicke, kannst du mir das bis Dienstag schicken und ich höre nichts davon, dann gehe ich davon aus, das wird bearbeitet. Hier ist, wenn ich nicht noch dreimal eine Nachfrage, denkt er, es ist nicht wichtig. So, es gibt gewisse Unterschiede in der Kommunikation und der Art und Weise, die vielleicht bei uns als Oberflächlichkeit angesehen werden. Aber ansonsten sind die Amerikaner doch sehr, sehr hilfsbereit und immer sehr nett. Also die zufälligsten Leute sprechen dich auf der Straße an, fragen dich, wie es dir geht. Wie auch immer, man fragt, how are you? Man erwartet nicht wirklich eine Antwort, das ist ja dann wieder die Floskel. Wenn man es nicht weiß, kann man das auch als Oberflächlichkeit auslegen. Also ja, es gibt solche und solche.
Ja, ich kann eigentlich kaum was nachlegen, weil Marcel da meiner Meinung nach den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Es ist halt tatsächlich. Ich hatte vielleicht eine Anekdote. Ich hatte einen Kollegen, der mich zum nach Hause, der mich zu sich nach Hause eingeladen hat, casual auf ein Bier und ich war nun wirklich der Meinung, dass ich da zu dem Kollegen nach Hause gehe und bis mir dann eine enge Freundin hier sagte, er hat nicht wirklich gemeint, dass du nach Hause kommen sollst, sondern das war nur so eher oberflächliches, ach, wir können ja irgendwann mal was zusammen machen und du weißt von vornherein, dass das halt niemals stattfinden wird, ja. Es ist halt diese, was Marcel sagte, diese Freundlichkeit, diese oberflächliche Freundlichkeit, einfach um jemanden willkommen zu heißen, einfach um jemanden ein gutes Gefühl zu geben. Ob da wirklich eine Absicht dahinter steckt, ist dann eine andere Sache, ne? Oder ob man dann möchte, ob man das dann tatsächlich möchte, ob man sein Wort hält, ist dann eine andere Sache.
Genau, wenn er dich nur dreimal einlädt, dann weißt du, er meint es ernst. Aber genau, wenn es ein, zwei Mal gesagt wird, dann ist
richtig.
Wir müssen mal wieder was machen und wird nichts raus.
Genau. Ich grundsätzlich diese Hilfsbereitschaft oder diese finde ich eigentlich sehr angenehm. Also hier habe ich ja, Berlin ist ja jetzt nicht unbedingt der Hort der Hilfsbereitschaft und der Freundlichkeit. Ich habe schon manchmal den Eindruck, dass wir uns da ein bisschen mehr abschneiden können. Und wahrscheinlich beim Sport auch.
Lass mich nur kurz auf die Hilfsbereitschaft eingehen, wenn du nichts dagegen hast. Die USA ist einfach ein Land, was Service groß schreibt. Das wird gut bezahlt, aber du gehst hier in den Supermarkt und dir wird das Essen in die Tüte eingepackt und zum Auto gebracht. Alternativ gibt es hier inzwischen auch Aldi. Ist fünfmal billiger, weil du alles selber machen musst. Aber die Amerikaner mögen auch diesen Service und dadurch, oder Bequemlichkeit, vielleicht auch einer der Gründe, warum die Digitalisierung hier so fortgeschritten ist, dass man einfach viele Sachen maschinell oder computermäßig bearbeiten lässt, um selbst nicht die Finger bewegen zu müssen, aber auch willens ist, dafür zu bezahlen. Und der Deutsche, der ist ja ganz umgekehrt. Also, wenn ich es selber machen kann, will ich eigentlich dafür auch gar nicht bezahlen.
Ja, absolut. Ja, bestes Beispiel für bestmöglich oder größtmöglichen Komfort ist, dass du halt, während du in Deutschland zur Apotheke gehst und an den Schalter trittst und dein Rezept da über den Schalter über den Counter gibst, kannst du hier mit dem Auto vorfahren und kriegst dann in der Drive-Thru-Apotheke praktisch deine Medizin. Oder du kannst zur Bank gehen und möchtest Geld abheben, dann musst du nicht an den Schalter, sondern du kannst dann einen Drive-Thru und kannst dir dann praktisch das Geld am Automaten abholen, aus dem Auto heraus.
Ja. Kann es sein, dass man in den USA sowieso mehr mit dem Auto unterwegs ist als in Deutschland? Ja. Irgendjemand hat mir mal gesagt, so spazieren gehen oder Fußgänger oder irgendwo hinlaufen ist eher ungewöhnlich. Stimmt das?
Ja, stimmt. Auf jeden Fall.
Ja, absolut.
Du bist also mitten im Nirgendwo und die Straßen sind vierspurig ausgebaut, zwei in jede Richtung. Kein anderer Mensch da. Alles ist auf Autos ausgelegt hier.
Ja. Das heißt, als Fußgänger fällst du eigentlich auf?
Absolut, ja. Also in ländlichen Regionen. In den großen Städten kannst du, gibt es ein gut ausgebautes Fußgängersystem, gibt es ausgebaute Fußgängerwege, aber sobald du aus den großen Städten raus bist, vergiss es. Da wirst du dann tatsächlich noch von der Polizei angehalten und du wirst gefragt, warum du zu Fuß unterwegs bist. Weil es sei doch sehr gefährlich. Also tatsächlich erlebt, es sei doch eher gefährlich, während der Mittagspause durch die Straße zu oder auf der Straße zu laufen, ob ich denn kein Auto hätte, obwohl ich mir einfach nur die Beine vertreten wollte.
Ne? Also guckt man etwas verwundert, oder?
Absolut, ja. Aber es sind auch ganz andere Distanzen hier, ne? Also wir hatten ja drüber geredet, die Amerikaner brauchen Autos. Die Amerikaner wollen Autos und für die Amerikaner sind Distanzen, die für Deutsche sehr lang erscheinen, absolut machbar. Also stellen keine größeren Hindernisse dar. Ne? Da fährst du dann auch mal halt 12 Stunden oder so, wenn du, oder 15 Stunden, wenn du ein Wochenende irgendwie in einem Freizeitpark in Ohio verbringen willst, um dann deine, ja, 1 bis 2 Tage in dem Freizeitpark zu verbringen und dann fährst du wieder nach Hause. Und das ist für die Amerikaner möglich. Also es ist natürlich ermüdend, aber es ist möglich, während wir Deutschen sagen würden, ich setze mich doch nicht 15 Stunden in ein Auto, um zum Freizeitpark zu kommen. Also ist hier aber gang und gäbe.
Die Autos sind hier auch deutlich größer und auch komfortabler. Und Sprit kostet ja auch kaum was.
Jetzt sind natürlich auch die USA deutlich größer. Also alleine Texas ist, glaube ich, größer als Deutschland. Es sind insgesamt in den USA natürlich ganz andere Entfernungen, als wir sie in Deutschland kennen.
Genau, ist eigentlich auch ein Kontinent, die USA, mehr oder weniger.
Ja. Um mal den Switch so ein bisschen zum Sport und zur Hertha zu bekommen. Fußball ist in den USA nicht die Sportart Nummer 1. Da gibt es anders American Football, ich vermute mal Basketball, Baseball wahrscheinlich noch. Jeder, der in den USA mal bei so einem Spiel war, der ist eigentlich ziemlich begeistert von der Atmosphäre in den großen Arenen und auch von der Fairness im Sportpublikum. Kennt ihr das? Könnt ihr das bestätigen?
Ja, durchaus. Also ich kenne, was ich persönlich verfolgt habe, war Orlando Magic Basketballspiele, viele College-Football-Spiele und Orlando City Soccer Fußballspiele. Und da geht es eigentlich immer fair zu. Also es sind auf Familien ausgelegte Events. Was mich persönlich freut, ist, dass striktes Rauchverbot in den Stadien ist, was zum Beispiel in Olympiastadion nicht der Fall ist. Und ja, also wenn ein Spieler verletzt ist, da klatscht auch die gegnerische Mannschaft, wenn er wieder aufsteht. Und es gibt nicht diese klassischen Hassgesänge. Es ist Entertainment. Es ist der nicht so der sportliche Wettkampf, ist wichtig, aber darum geht es nicht nur um zu gewinnen, sondern das Event an sich. Da gehört dann auch noch viel dazu. Das Tailgating beziehungsweise das gemeinsame Grillen auf dem Parkplatz vor dem eigentlichen Spiel und dann geht man vielleicht noch mit gegnerischen Fans danach in den Pub und trinkt ein Bier und hat eine gute Zeit. Also das Interagieren ist, glaube ich, hier sehr wichtig in dem Zusammenhang.
Ja, ich sehe das ganz ähnlich, obwohl hier im Nordosten muss ich sagen, also die Fans sind weniger fanatisch. Wir kennen, also die USA kennen keinen organisierten Support, wie wir in Deutschland oder in Italien oder Spanien nicht. Es gibt kleinere Ultragruppierungen im Fußball. Mhm. Ja. Es ist aber nicht gängig. Also Fußball-Ultra, wenn du das Leuten hier erzählst, dann können die damit nicht so viel anfangen. Ne? Und es ist richtig, was Marcel sagt, es ist eher auf Familie-Event ausgelegt. Ich muss sagen, hier in New Jersey finde ich die Atmosphäre, also ich war beim New York City FC für ein Spiel gegen Vancouver, fand ich nicht großartig. Das mag in den südlichen Bundesstaaten anders sein, weil der Teil der spanisch sprechenden Bevölkerung größer ist und die normalerweise durch ihre Wurzeln halt mehr Power haben, mehr Fußball leben als im Nordosten vielleicht.
Genau, da kann ich zustimmen. Eine meiner amerikanischen Freunde hat mir ja gesagt, hier hat man gar keine Zeit für dieses organisierte Fansein, weil man hat so viele Teams. Man hat sein Footballteam, man hat sein Baseballteam, sein Basketballteam und vielleicht noch ein Fußballteam. Würde man jetzt so verrückt wie wir Deutschen mit dem Fußball sein, dann hätte man gar kein Leben mehr. Das ist einfach ein Überangebot an Sport und jeder hat sein Team. Da geht es gar nicht. Und bei uns ist ungefähr, was ist der berühmteste Sport in Fußball? Fußball, was kommt danach? Instrument spielen, ich weiß es nicht. Da kommt erstmal lange nichts. Das ist hier sehr breit aufgestellt.
Richtig, ja.
Yannick, an dich mal die Frage, kennt man Hertha BSC in den USA überhaupt? Denn ich weiß jetzt nicht, durch den Trainer Jürgen Klinsmann, weiß ich nicht, ob dadurch eine etwas größere Popularität von Hertha BSC ist oder ob das auch mal in den Nachrichten kam, denn er war ja mal Trainer in den USA. Wenn du mit Hertha kommst in den USA, ist das mal Thema?
Nein. ganz klares Nein. Also ich wünschte, es wäre anders, aber nicht wirklich. Nee, ich hab mir das mal angeguckt, nachdem wir drüber geredet hatten. Klinsmann war erfolgreich als US-Trainer, definitiv. Er hat irgendwie 2 Punkte pro Spiel mit dem US-Team geholt, hat diverse Erfolge vorzuweisen. Aber nein, also wenn man Hertha nennt in den USA, können die wenigsten bis niemand das verknüpfen mit Brooks, mit Klinsmann, nicht wirklich. Nee.
Marcel, wie ist bei dir?
Ich komme ja hier aus einem relativ fußballaffinen Netzwerk. Also meine meisten Freunde haben was mit Fußball am Hut, beziehungsweise sind spanisch sprechender Herkunft und dadurch dem Fußball sehr nah. Und da kennt man Hertha durchaus. Also man kennt die Bundesliga gut. Was den meisten komischerweise in Erinnerung geblieben ist, ist Ronny und seine Powerfreistöße. Da haben sie vielleicht mal eine YouTube-Compilation gesehen und in dem Zusammenhang ist Hertha hier durchaus bekannt. Aber ansonsten mit amerikanischen Spielern oder so überhaupt nicht. Als ich sagte, ja, Brooks hat mir gespielt, ach so, wer ist das überhaupt? Auch wenn man Fan der amerikanischen Nationalmannschaft ist. Also da ist eher, glaube ich, das Team im Vordergrund als Protagonisten.
Ich finde das total überraschend, dass ausgerechnet Ronny da auffiel. Ich hätte ja mit jedem gerechnet, nur nicht mit dem.
Tja.
Aber okay, ich meine, einen satten Schuss hatte er ja, aber hätte mich jetzt gefragt, dass er ausgerechnet der auffällt, ich bin eher verwundert.
Oder ist ein schön einfacher Name, der auch Amerikanern geläufig sein kann.
Ach, das hilft natürlich, ja. Das ist Torunariga schwerer wahrscheinlich.
Ja, vermutlich.
Ja, ich habe eine Sache für heute eigentlich so ein bisschen erhofft, aber das hat nicht so richtig geklappt. Mal Frage an euch. ich finde es immer toll, wenn man noch andere Fans hat, mit denen man Hertha gucken kann. Das ist jetzt nicht so ganz einfach. Es gibt noch nicht so lange Zeit einen Fanclub in Amerika, Hertha North America. Ich hatte gehofft, da ein bisschen vielleicht auch über euch Kontakt zu denen bekommen. Da hat sich jetzt aber leider keiner gemeldet. Wer war denn da? Yannick, warst du das, der Kontakt hatte zu denen?
Ich bin's.
Ah, okay. Vielleicht kannst du trotzdem mal ein bisschen was über die erzählen, denn eigentlich ist das ja, hast du noch näheren Kontakt? Habt ihr euch mal gesehen?
Also ich glaube, es gibt eine Facebook-Gruppe, die sind recht aktiv auf Twitter, und wir haben eine WhatsApp-Gruppe bei uns, wo alles Mögliche gespammt wird, und es gibt so eine Kerngruppe, 5 bis 10 Leute, würde ich sagen, aus unterschiedlichsten Teilen der USA und Kanada. Teilweise die Gründungsmitglieder auch, die haben schon eine Art freundschaftliches Band. Ansonsten wird über Gott und die Welt viel um den Fußball herumgesprochen, die Spiele an sich. Ich war beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt, dem Freundschaftsspiel, im Rahmen des Trainingslagers dort in St. Petersburg, auch übrigens 150 Meilen entfernt. Mal so zur Orientierung, das ist nah dran.
Satte Fahrt.
Genau, morgens hin, abends wieder zurück. Da hatte ich ein paar von den Jungs getroffen, sehr männlich dominiert natürlich. Das war ein Berliner, dann war, glaube ich, ein Kanadier da und jemand aus Ohio, wenn ich nicht mich jetzt irre. Jedenfalls hatten die eine kleine Hertha-Fahne dabei, wir haben ein Gruppenfoto geschossen. Die versuchen irgendwie offiziell was mit Hertha am Laufen zu bekommen, aber das ist wohl nicht so einfach, weil deren Antwortverhalten ist immer nicht optimal und dann antworten die nur auf deutsche E-Mails und es gibt durchaus technische Probleme, dass die nicht wissen, wie sie ihren Mitgliedsbeitrag aus den USA bezahlen sollen, weil es irgendwie nur Bankeinzug gibt oder so, nur solche Geschichten. Es könnte durchaus besser organisiert sein.
Es passt eigentlich so gar nicht zu dem, was Hertha ja so nach außen kundtut von wegen Internationalisierung, und sie haben nicht mal einen englischen Ansprechpartner.
Ja, leider gar nicht.
Das wirkt ja eher wie ein Witz.
Ja, stimmt schon. Und da wird sich auch drüber beschwert. Also ich hatte dir auch erzählt, PR-mäßig oder was Hertha da ist, da können sie noch viel lernen. Bei dem Spiel zum Beispiel wüsstest du jetzt nicht, dass Hertha dort gespielt hat, außer dass da irgendwie dreimal Hertha auch ein bisschen kleiner auf der Bannwerbung stand. Eintracht Frankfurt hatte direkt einen Stand hinterm Eingang, wo sie jedem Kind 5 Luftballons in die Hand gedrückt haben mit dem Logo. Von Berlin war da gar nichts. Wie will man da mit Fans werben?
Ich weiß es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum sich Hertha da immer wieder so aufstellt. Mir fällt das häufig auch auf bei Trainingslagern oder so, dass da so ein bisschen das Herz fehlt, finde ich.
Ja, immerhin nach dem Spiel haben sich ein paar der Spieler, insbesondere Marco Grujic, gut, da war jetzt auch ein Haufen Liverpool-Fans dort, Ibisevic, Niklas Stark, die haben sich gut Zeit genommen, um ein bisschen mit den Spielern oder mit den Fans zu plauschen im Stadion. Und vom Stadion zum Bus zurück, da waren vielleicht auch nur 20 Leute da. Also das war jetzt nicht so viel. Und da einige Spieler sind gleich rein im Bus, die anderen, ich habe zum Beispiel ein Foto mit Ibisevic gemacht, mit Gelbrett.
Cool.
Ja, also das war echt nett, ein bisschen mit denen zu plauschen. Meine Freundin ist jetzt Amerikanerin und ein paar von denen sprechen auch Englisch. Ich glaube, Ibisevic ist ja auch halb Amerikaner. Klinsmann hat, glaube ich, mit den OFC-Jungs ein Foto geschossen und war echt nett.
Ich weiß noch, du hattest dich ja vor allem richtig gefreut, dass sie überhaupt jetzt bei dir in der Nähe da sind. Das war ja nicht zu erwarten.
Genau, und dann stand es ja noch lange auf der Kippe und lange hatte ich kein Spiel mehr von Hertha gesehen, und das jetzt direkt vor Ort zu haben, das war mal ein schönes Gefühl.
Dann lass uns doch nochmal ganz kurz noch zu diesem Trainingslager schwenken. Jetzt ist natürlich von New Jersey aus nicht so möglich gewesen, da jeden Tag nach Orlando zu fahren, oder es war gar nicht möglich, da hinzufahren. Für dich jetzt natürlich auch nur eben mal zu dem Spiel, aber ich denke mal, wenn man in den USA wohnt, dann ist man schon heilfroh, dass das überhaupt klappt. Ich habe mal ein bisschen versucht zu interpretieren, was ich alles so lesen konnte oder die Eindrücke, die man gewinnen konnte. Es war, muss man sagen, offensichtlich doch ein Konditionstraining, ein Lager für ein Konditionstrainingslager. Der Werner Leuthard, das ist ja der Fitnesstrainer, der soll das Team ziemlich hart rangenommen haben. Ich war ja im Sommer noch in Neuruppin, wo sehr viel mit dem Ball trainiert wurde, wo verhältnismäßig wenig gelaufen wurde. Und ich habe den Eindruck, dass Florida wirklich tatsächlich ein Gegenentwurf war. Auch die Trainingseinheiten waren deutlich länger, als sie sonst bei Hertha üblich waren. Also zum Teil auch über 120 Minuten. Das Nachmittagstraining ist dann meistens flach gefallen. Man hat dann mal den Herrn Windthorst auf seiner Yacht besucht. Auch, naja, ich weiß nicht, ob ich die Idee so toll finden soll, aber ich lasse es mal dahingestellt. Insgesamt, viele Journalisten haben aber davon gesprochen oder darüber geschrieben, dass es von spielerischen Verbesserungen eigentlich wenig zu sehen war. Es gab dann am 8. Januar das Testspiel, was du eben schon erwähnt hattest. Das hat ein B-Team gewonnen, 2-1 gegen Eintracht Frankfurt. Beide Tore hat Alexander Esswein gemacht, was auffällig ist insgesamt in diesem Trainingslager ist überhaupt dieses Üben in zwei Gruppen, also diese B11, das ist unter anderem Pekarik, Esswein, Stark, Toronariga, Mittelstädt, Wolf, Schellbrett, Meier, Lecky, Köpke, Ibisevic und wir haben dann ja eine theoretische A-Mannschaft und da würde ich im Moment Selke, De Rosso, Darida, Grujic, Luke Bakio, der neue Spieler, oh Gott, ich glaube, er nennt sich Kassibar, Platte, Reke, Rekik, Boyata und Klünter. Eine spielerische Verbesserung erwarte ich jetzt nicht unbedingt. Marcel, du warst ja bei dem Spiel. Was war denn das für eine Partie? Das war kein dolles.
Kein Leckerbissen, nee. Frankfurt war aber auch nicht stark. Also das Gegentor, das war ja dermaßen vermeidbar. Hertha wieder sehr, sehr passiv in der Verteidigung des eigenen Strafraums. Also die Flanke darf nie geschlagen werden und da muss auch einer das Ding einfach raushauen, bevor den da reinhaut. Erste Halbzeit hat, glaube ich, Lecky gespielt und dann kam für ihn, glaube ich, Esswein rein. Esswein hat, glaube ich, den über links gespielt.
Der hat viel versucht. Esswein kam für Pekarik und Klünter kam für Meier und Redan für Ibisevic.
Okay. Ja, es wurde ein bisschen schneller. Die haben viel versucht, aber ich glaube, du hast die schweren Beine gesehen. Also da ist auch mal ein Ball versprungen und die wirkten relativ ausgelaugt, auch nach dem Spiel. Die waren durch. Die wollten, glaube ich, nur schlafen. Wobei ich jetzt sagen muss, dass ich glaube, Fitnesstraining ist gar nicht das Schlechteste in dem Zustand. Also wenn es wirklich unten wieder reingeht, da sagt man mal, da braucht man jetzt die Grundtugenden und da hilft nicht schön Spielerei. Und wenn du wirklich ab der 80. nochmal eine Schippe drauflegen kannst, dann kann es schon ein guter Vorteil sein, wenn man dann unten drin steckt.
Der Torunariga soll ein sehr, sehr gefälliges Spiel gemacht haben als Einzelspieler. Konntest du das beobachten oder hast du das jetzt so genau dir nicht angeguckt?
Konnte ich so nicht so genau jetzt sagen. Nicht, dass ich wüsste.
Ja, schade, hätte mich nochmal interessiert, weil für mich ist Torunariga so ein Fall. Ich würd den gerne weiter mehr Richtung erstes Team sehen. Mir tut der richtig leid. Also ich habe so ein bisschen Angst. Ich hoffe, der bleibt noch bei Hertha und dass sich dem seine Unzufriedenheit, weil er nicht weiter nach oben kommt, nicht irgendwo mal darin äußert, dass er den Verein wechseln will.
Ja, jetzt auf der Innenverteidigerposition ist auch also Stark spielt jetzt sogar nur in der B-Mannschaft und das ist auch nochmal ein Kaliber. Und Dennis noch Torunariga dahinter, wird nicht einfach für ihn.
Ja. Janik, wie siehst denn du Torunariga? Hast du eine Meinung zu dem? Wenn du keine hast, sag's ruhig. Also ja, ich würde dich da nicht in Verlegenheit bringen.
Ich habe keine großartige Meinung zu ihm. Ich fand, wenn er gespielt hat, hat er seine Sache eigentlich sehr gut gemacht. Ich stütze meine Ideen jetzt auf Transfermarkt und da wurde ja bereits spekuliert, dass er Hertha vielleicht verlässt. Es wurde spekuliert, dass er, und das Gerücht geht auch hoch, dass Köln an ihm interessiert ist. Es wäre schade, es wäre sehr schade. Ich glaube, dass Torunariga mit etwas mehr Spielpraxis und etwas Konstanz eine echte Bank ist.
Ich sehe ihn eher als die offensivere Innenverteidiger-Variante. Ich glaube, wenn du den reinbringst, den kannst du auch gut noch als zweiten, dritten Stürmer vorne mit reinwerfen. Gefährlich bei Ecken. Sein Spielaufbau ist, glaube ich, auch ganz solide und er ist immer wieder gut für so ein Dribbling. Ich glaube, links spielt er in Innenverteidigung. Den Flügel nochmal runterzugehen, so defensiv, weiß ich nicht, ob er so da herausragend ist. Klar, er ist groß, er kann rausköpfen, ja. Aber mit den Füßen oder so scheinen ihm doch immer hin und wieder mal irgendwelche nicht so gute Momente zu passieren.
Ich hab ihn extrem kopfballstark in Erinnerung. Und gerade weil wir ja bei den Standards so viele Probleme hatten bei Ecken, wir haben ja einen Kopfball nach dem anderen oder ein Gegentor nach dem anderen bekommen, dachte ich immer, dass Torunariga vielleicht für Klinsmann eine gute Alternative ist, um einfach sozusagen diesen Größenvorteil, den er hatte, auch auszunutzen. Denn der hat eigentlich immer, so wie ich, wenn er mal gespielt hat, hinten den Laden, also alles, was von oben kam, ziemlich dicht gehalten.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Genau.
Ja. Aber Boyata ist ja eigentlich auch so ein Typ, glaube ich, ein richtiges Kopfballungeheuer, oder? Ja, ich habe letztens gehört,
das Schwierige, das hat gut eben hinter diesen wirklich guten Leuten, hinter diesen guten Spielern im Moment derzeit hinten ansteht. Entschuldigung.
Ja, und ich glaube, Hertha ist auch die Mannschaft, die meisten klärende Aktionen vom Kopf hinten hat. Also ist eigenartig, ne? Also bei Standards fanden wir uns die Dinger und aus dem Spiel raus waren, glaube ich, nicht so viele Kopfballgegentreffer. Da war eher Elfmeter oder Schlafmützigkeit der Abwehr.
Wollt ihr noch was sagen? Sonst könnte ich noch was ergänzen.
Nee, mach mal weiter, Andi.
Ja, mach mal.
Okay. Ich hatte noch bei Twitter mir mal den Spaß gemacht, eine kleine Umfrage zu machen. Also es sind ja jetzt nicht tausende von Leuten, die sich da melden. Es waren gut 140 zu Torunariga. Und da war so sinngemäß die Frage, was würdet ihr der Geschäftsführung und Jürgen Klinsmann bezüglich Jordan Torunariga empfehlen? Da war eine Option mehr Einsatzzeiten jetzt. Dafür haben 54,6% gestimmt. Laie ohne Kaufoption 41,8%. Also dahinter steckt ja die Tendenz, dass man ihm zwar Einsatzzeit geben will, aber man will den Spieler nicht weggeben. Laie mit Kaufoption 3,5 und Spieler verkaufen 0%. Das finde ich eine ziemlich positive Rückmeldung. Also ich glaube, er genießt bei den Fans doch ein recht hohes Ansehen. Mal gucken. Ich wollte es nochmal nachgereicht haben. Dann, ich glaube, wir haben eigentlich zu dem Trainingslager in Orlando mehr oder weniger alles durch. Habt ihr noch eine Ergänzung?
Nicht, dass ich wüsste, nein.
Ich habe keine.
Ja, dann hätte ich vielleicht noch einen Satz. In dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt schien sich ja Arne Meyer verletzt zu haben oder er wurde behandelt, er konnte nicht richtig laufen. Das ist jetzt schon einige Tage her. Es hieß eigentlich, dass er am Freitag in Berlin untersucht werden soll. Und ich habe jetzt den ganzen Tag schon geguckt, ob es irgendeine neue Meldung zu ihm gibt. Und Stand jetzt, Stand Aufnahmetag, es gibt keine Infos zur Schwere der Verletzung. Ich weiß jetzt nicht, also wenn das so eine schwere Verletzung ist, das müsste ja nach 4 Tagen eigentlich schon längst mal rausgekommen sein. Deswegen habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass es nicht so ganz ernsthaft wäre. Aber es wär schade, denn er war sowieso schon lange verletzt. Und ich glaube, ein Arne Meyer in guter Form, der könnte Hertha auf jeden Fall helfen.
Ja, meine Two Cents dazu. Auf dem Spielfeld sah es schon recht schlimm aus. Also er ist da, glaube ich, sogar ohne Gegnereinwirkung oder sowas weggeknickt. Und der lag da erstmal etliche Minuten auf dem Boden und konnte auch nicht runterlaufen. Und der wurde mit dem Golfcart, wie sich's in den USA gehört, runtergefahren vom Spielfeld. Nach dem Spiel stand er draußen, also er wirklich stand, meines Erachtens ohne Krücken, nur mit einer Bandage am Knie. Also da ist er wohl auch gelaufen, musste auch nicht gestützt werden. Ist allerdings auch nicht mit der Mannschaft zurückgefahren, sondern wurde, glaube ich, direkt von Arne Friedrich abgeholt im SUV. Ich weiß nicht, vielleicht weiter ins Krankenhaus zur Inspektion.
Ja. Also gut klingt, tut's nicht.
Ja, nee, also aber es gibt, wie gesagt, es gibt ein Foto, was Marcel schon eben sagte, wo er dann am Bus vorbeiläuft und als ich das erste Mal gehört habe, dass er sich verletzt hat und wie die Leute es geschildert haben, dachte ich mir, oh Gott, aber dann habe ich heute Morgen nochmal dieses Foto ausgegraben und es sah halt weniger schlimm aus, als es zuerst den Anschein hatte, glaube ich. Da stimme ich Marcel zu.
Ja.
Okay. Dann würde ich das Thema Orlando ganz gerne abschließen. Und ich gucke mal, wenn ich so ein bisschen auf die Uhr gucke, wir haben recht lang erzählt. Finde ich zwar gut, aber ich überlege jetzt gerade, ob wir uns vielleicht dann umso weniger Zeit nehmen sollten für die Spiele, die seit der letzten Podcast-Folge gelaufen sind. Das ist ja jetzt auch schon fast 4 Wochen her. Ich will es jetzt, sagen wir mal, zumindest noch mal kurz erwähnen, weil ich ja bisher im Rahmen des Podcasts gar nicht darüber sprechen konnte. Das war natürlich in erster Linie jetzt das Spiel am 18.12. Leverkusen gegen Hertha ein total unerwarteter Auswärtssieg für die Hertha. Ein Tor durch Rekik, obwohl Leverkusen eigentlich zumindest optisch das deutlich überlegenere Team war. 71% Ballbesitz, 16-10 Torschüsse. Eigentlich so sprach alles für Leverkusen, aber Hertha hat extrem gut defensiv verteidigt, hat eigentlich Leverkusen wirklich den Spaß am Fußball genommen und irgendwann hat dann ausgerechnet Rekik, erwartet man ja auch nicht vom Verteidiger, dann dieses Tor gemacht. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig, weil es so unerwartet war, weil ich in Leverkusen eigentlich eine Niederlage erwartet habe. Super, unerwarteter Punkt. Ich bin glücklich, dass das Spiel insgesamt nicht toll und unterhaltsam war. Okay, kann ich mitleben. Ihr habt es auch gesehen. Habt ihr noch was, was euch auf der Zunge liegt?
Die Null steht hinten, das ist gut.
Ja, also gleiche Geschichte. Ich fand unsere Abwehr stark in dem Spiel. Dann Glück des Tüchtigen. Glück des Glücklichen in dem Fall vielleicht auch. Ich hatte auch mit einer Niederlage gerechnet gegen Leverkusen, ganz klar. Ja.
Es gab eine Situation, ach, die will ich doch noch erwähnen. Köpke. Köpke ist eingewechselt worden, haben wir jetzt auch noch nicht so oft gehabt. Und der hatte eine unglaubliche Chance in der 74. Minute. Wird steil geschickt, geht allein auf den Keeper, auf den Radecki oder wie der heißt, zu, oder Radetzky. Ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Und will eigentlich lupfen, trifft ihn aber in der Schulter und dann war die Riesenchance vorbei. Ich bin jetzt mal ganz gemein. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum man dann eben doch nicht so oft spielt?
Ich würde sagen, ich würde es vielleicht so drehen, dass er den nicht gemacht hat, weil er nicht so oft spielt.
Genau, sehe ich auch so.
Ich glaube, das ist eine Kopfsache und ich meine, dass er Fußball spielen kann, darüber gibt es keine zwei Meinungen. Und wenn du halt nicht so oft in der Elf stehst, dann fängst du vielleicht an zu überlegen in solchen Situationen, wo andere einfach abschließen und das Ding reinmachen. Und wenn du anfängst zu überlegen, dann passiert sowas.
Also oder er wollte es extra schön machen, um einfach nochmal einen Case für sich zu machen. Aber ja, das war, glaube ich, Mangel an Spielpraxis. Aber es war schön, er war, glaube ich, ein paar Minuten drin und kriegt die Chance. Du kannst davon einen Selke reinstellen und der kommt irgendwie nicht in die gefährlichen Zonen. Und kaum ist ein Köpke drin, der wird steil geschickt. Und bis auf den Abschluss hat das, glaube ich, ganz gut gemacht. Also es ist ein guter Konterstürmer. Das würde ich mir dadurch mal vormerken wollen. So in den Umschaltmomenten.
Wenige Tage später gab es ja dann das Heimspiel gegen Gladbach. Gladbach saustark diese Saison. Auch da habe ich mir eigentlich nicht viel versprochen, wäre eher von einer Niederlage ausgegangen. Es ging dann 0-0 aus. Hertha wieder mal sehr, ja, sehr fleißig in der Defensive, sehr geordnet, sehr sortiert. Auch wieder nicht unbedingt sehr schön anzusehen. In der ersten Halbzeit machen sie das eigentlich ganz ordentlich, haben auch mal ein paar Chancen. Aber insgesamt muss ich sagen, vor allem nach der zweiten Halbzeit kann Hertha mit dem 0-0 zufrieden sein. Im Sturm war jeweils Selke. Ich glaube, der hat jetzt 17 Einsätze, diese Hinrunde. Ein Tor. Klinsmann gibt ihm trotzdem immer das Vertrauen. Auch hier wieder für mich ein gefühlter Punktgewinn, aber ich weiß inzwischen nicht mehr, was ich über Selke denken soll. Was denkt ihr denn?
Er ackert viel, aber er ist irgendwie, wenn es kritisch wird, ist er nie da, wo er sein soll. Also dann ist er irgendwie im Rückraum oder er ist irgendwo auf dem Flügel und ist dann nicht da, wenn die Flanke reinkommt oder der Ball reinkommt. Ich will ihn gern wieder als Sturmduo sehen. Weil das schien ja letzte Saison ganz gut harmoniert zu haben mit Ibisevic zum Beispiel, dass einer eher den aktiveren Goalgetter-Part übernimmt und Selke so halb Vorbereiter. Aber irgendwie, er hat auch die Abschlüsse, aber keine Kaltschnäuzigkeit. Ich hatte gehofft, dass das Tor gegen Leipzig dann dieser Befreiungsschlag wird, aber irgendwie auch nicht.
Ich kann eigentlich auch nicht großartig viel mehr dazu sagen. Es ist halt, er ist auf dem Platz, aber man sieht ihn halt kaum. Er ackert, wie Marcel schon richtig gesagt hat, aber fruchtlos irgendwie, für mein Empfinden.
Ja. Von daher, also ich, Ich bin gespannt, ob wenn sich das über das Jahr so fortsetzt, ob Hertha mit den Ansprüchen, die man hat, diesen ja eigentlich durchaus talentierten und hochveranlagten Spieler, der aber eben auch schon 25 wird, das ist jetzt kein junges Talent mehr. Irgendwann geht es für mich meines Erachtens dann auch mal darum, was bringt er an Leistung auf den Platz, und ich bin sehr gespannt, wie es bei ihm weitergeht. Ich bin mir sicher, dass Hertha spätestens zum Sommer dringend neue Stürmer braucht, nicht nur, weil wahrscheinlich Kalou sowieso gehen wird, sondern weil auch Ibisevic im Sommer dann ja auch schon in einem Alter ist, wo man sagt, da muss auch mal ein Wechsel der Generationen her.
Ja, ja, stimmt schon.
Absolut, ja.
Ich bin auch persönlich ein bisschen von Selkes Spielweise genervt. Also der ist immer nur am Lamentieren, am Meckern. Bei der kleinsten Brise fliegt er vor den Füßen und wälzt sich dreimal. Also von so einem Freund des Fußballs bin ich kein Wischer. Ja.
Ja. Ja, ich mag sein Engagement, aber mich stört teilweise diese Schauspielerei auch, und ich habe manchmal den Eindruck, ob er nicht einfach nur vom Wesentlichen ablenkt. Dann soll er halt eben nicht lamentieren, sondern soll sich lieber konzentrieren und gucken, dass er es beim nächsten Mal besser macht. Und da weiß ich nicht manchmal, ob er sich dadurch nicht auch im Wege steht.
Genau. Wir haben mehr davon, wenn er ein Tor schießt, statt dass er eine rote Karte beim Gegner zieht, würde ich jetzt so zusammenfassen.
Ja, dann habt ihr noch was zu den Spielen? Sonst würde ich das ganz gerne abschließen.
Nee, also eine Entwicklung ist auf jeden Fall zu sehen. Also man steht hinten stabil. Das Umschaltspiel ist still, ist immer noch katastrophal. Also Hertha hat ja so viele gute Kontergelegenheiten, die alle durch schlechte Pässe, durch schlechte Raumaufteilung verhunzt wurden. Da würde ich gerne mal Entwicklung sehen. Aber ansonsten
Standards können wir immer noch nicht.
Ja, zumindest werden sie jetzt halbwegs verteidigt.
Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn wir in der Offensive sind, können wir immer noch keine Standards.
Ja, ja. Also keine Ecken und nichts.
Marcel, bist du zeitlich noch grün? Du hattest ja noch einen Termin.
Ja, ich habe noch rund 5 Minuten. Also wir können ein bisschen noch weitermachen.
Ja, okay, weil ich glaube, ich habe jetzt so ein kleines Solo beim Nachrichtenticker. Da versuche ich jetzt mal so ein bisschen mich zu beeilen. Dann lege ich einfach mal los.
Na gut, dann machen wir es umgekehrt. Dann sage ich mal auf Wiedersehen und dann schneidest du die Diskussion raus und dann
Das ist schon in Ordnung. Also wenn du weg musst, das kann man ruhig sagen. Ich finde das jetzt nicht schlimm, das ist kein Geheimnis. Okay. Und vor allem kann ich mich auf die Art und Weise nochmal bedanken, dass du mitgemacht hast. Wir sind zwar noch nicht vorbei, aber also macht sehr Spaß. Ich habe mich auf die Folge sehr gefreut und aus gutem Grund.
Genau, das war schön, mit dir mal geplauscht zu haben. Yannick auch, alles Gute oben in New York.
Freude ist meinerseits, danke.
Lass dir nicht die Zähne abfrieren.
Mach ich nicht zu. Heute haben wir 18 Grad, von daher passt schon.
Oh, das ist gut.
Das macht ihr doch mit Absicht, oder? Ja, das ist kein.
Nee, ich muss erst meinen Bruder zum Flughafen bringen. Der fliegt zurück nach Arizona. Und
dann
also von drei Jungs sind zwei in den USA. Ne? Das ist auch kein leichtes Los für die Eltern. Aber das ist einfach so.
Wobei es für dich ja cool ist, dass der Bruder da ist.
Genau, der war ja auf einer Konferenz und bietet sich hin und wieder doch mal an.
Ja, nee, ist eine schöne Möglichkeit dann. Also, danke nochmal und dann
bis demnächst. Mal, und genau.
Hau he nach Florida, ne?
Ach, okay.
Hau rein, ciao.
Auf Wiedersehen. Okay.
Ciao. So, Yannick, dann machen wir jetzt mal alleine weiter, okay?
Versuchen wir es mal, ne?
Ja, ein bisschen was, ich überlege, ich habe ja immer so ein bisschen so einen Zeitplan, dass das heute nicht so schnell gehen würde. War mir auch klar, dass wir da nachhinken auch, aber jetzt, ich versuche mal ein bisschen Tempo reinzubringen. Ich habe ziemlich viel aufgeschrieben, ziemlich viele Nachrichten und die versuche ich jetzt mal zum Besten zu geben. Und die Kategorie, da lassen wir uns helfen, die lassen wir uns jetzt erstmal ganz freundlich ansagen.
Der Nachrichtenticker. Was ist seit der letzten Folge passiert?
Ja, am 29.12. war Trainingsbeginn. Kalou wurde unmittelbar vom Training freigestellt. Er darf sich einen anderen Verein suchen. Persönlich finde ich das sehr schade, weil ich den als Typ unheimlich mag. Dieses spitzbübische, unheimlich, weiß ich nicht, geselliger Typ, netter Typ. Also als Person werde ich den vermissen, dass man sich irgendwann mal von ihm trennt, auch angesichts seines Alters. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Trotzdem finde ich es schade. Ich drücke ihm die Daumen und wünsche ihm alles Gute. Am 31.12. zum Ende des Jahres ist nach 10 Jahren der immer härter Blog, der Berliner Morgenpost, wie ich finde, doch recht sang- und klanglos eingestellt worden. Ich war da ein bisschen enttäuscht von. Zum Jahresende war dann auch für Uwe Bremer, der 28 Jahre bei der Berliner Morgenpost gearbeitet hat, sein letzter Arbeitstag dort. Er sei hier nochmal ganz herzlich gegrüßt von meiner Seite aus. Vielen Dank für die informative und sachliche Berichterstattung zu Hertha BSC über so viele Jahre. Ich weiß noch nicht, was er in Zukunft macht. Ich hoffe, man hört nochmal was von ihm. Und bezüglich des Blogs auf jeden Fall noch der Hinweis, die Nutzer des Blogs, die machen weiter aus eigener Initiative. Ganz liebe Grüße an den Opa und schaut doch einfach mal rein unter www.herthaimmer.de. Am 1. Januar dann hat ja die Transferliste quasi geöffnet und da kam auch die Meldung Schlag auf Schlag. Sidney Friede wird Hertha BSC verlassen. Er hat bis zum Saisonende einen Vertrag beim SVW abgeschlossen. Er ist ja faktisch eigentlich erstmal Spieler der U23. Bei den Profis ist er im Normalfall nicht groß dabei, vor allem in der Stammelf schon gar nicht. Er war letztes Jahr nach Belgien ausgeliehen, konnte sich unterm Strich aber offensichtlich bei Hertha nicht durchsetzen. Ich drück ihm die Daumen, dass es gut weitergeht. Rhein-Main-Gebiet und Wiesbaden ist ja nicht so weit weg. Vielleicht sieht man sich ja mal. Am gleichen Tag dann die erste große Verpflichtung von Hertha BSC, Santiago. Und wenn man ihn jetzt deutsch ausspricht, müsste man Askasibar sagen. Er selber hat sich aber mal bei Hertha TV mit Kassibar ausgesprochen, wenn ich das richtig verstanden habe. Er kommt vom VfB Stuttgart, ist Argentinier, 22 Jahre alt. 10 Millionen Euro hat man für ihn ausgegeben. Das ist für einen Zweitligaspieler recht viel. Er soll auf der Sechserposition spielen. Er gilt als sehr kämpferisch, sehr fleißig, sehr engagiert. Allerdings auch etwas unbeherrscht. Ich sag mal, Mitspieler sollte oder gegnerische Spieler sollte man nicht anspucken. Wir können ja mal den Rudi Völler fragen. Janik, kanntest du den?
Ich kannte ihn nicht, muss ich ganz klar sagen. Also klar habe ich, nachdem der Name aufkam, dann bei YouTube ein bisschen nach ihm gesucht und auch gesehen, dass er argentinischer U23-Nationalspieler ist. Wirklich scheinbar stark ist und in Stuttgart ja auch das Mittelfeld angekurbelt hat. Ich hatte mir das mal angeguckt, er hat praktisch 13 Spiele diese Hinrunde gemacht und ist eigentlich auch über 90 Minuten immer drauf geblieben, bis auf, glaube ich, 2 Ausnahmen. Von daher absoluter Stammspieler, absoluter Mittelfeldmotor. Ja,
er soll in Stuttgart auch sehr, sehr beliebt gewesen sein bei den Fans. Also ich habe das mit dem Publikumsliebling, das habe ich mehrfach gelesen. Also das ist meines Erachtens erstmal kein schlechtes Omen.
Es wurde definitiv im VfB-Forum auch die Frage gestellt, warum der VfB Stuttgart, warum die Verantwortlichen des VfB Stuttgart jemanden wie ihn ziehen lassen können. Von daher glaube ich einfach, dass er uns weiterhelfen wird.
Ja, naja. Also unterm Strich, ich freue mich eigentlich drüber, was diese unbeherrscht hat. Das ist allerdings eigentlich etwas, das stört mich ein bisschen. Am 5. Januar dann eine für mich extrem überraschende Meldung. Nach nur 6 Monaten geht der Eduard Löwen von Hertha BSC weg. Er war im Sommer für 7 Millionen verpflichtet worden und er geht nach Augsburg, er wird verliehen. Es gibt wohl einen Leihvertrag über 18 Monate. Die Augsburger haben eine Kaufoption. Höhe der Kaufoption ist unbekannt. Ich habe da jedenfalls keine halbwegs verlässliche Quelle gefunden. Ja, ich habe mir hier so schön aufgeschrieben, das war kein Meisterstück von Hertha BSC. Wenn man nach 6 Monaten geht, das war doch wohl von beiden Seiten ein Missverständnis, zumal der ja auch, also er, Eduard Löwen, ziemlich schlecht gesprochen hat darüber, über den Verein und dass er auch mit der Stadt gar nichts anfangen kann. Findest du schade, dass er geht?
Ich finde es schade, dass er geht, weil ich glaube, dass er großes Potenzial hat. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, uns nützt kein Spieler, gerade in der Situation, in der wir jetzt sind, der weg möchte. Der sieht, dass es ein Fehler war, vielleicht sogar beide Seiten sehen, dass es ein Fehler war. Dann braucht man ihn auch nicht zu halten. So sehe ich das, weil es mehr Unruhe ins Team bringt, als dass es uns hilft in der derzeitigen Situation. Und dann ist es, glaube ich, auch das Beste für beide Seiten.
Ich glaube, Klinsmann hatte auch mal ein ähnliches Statement abgegeben, in Richtung, er will keine unzufriedenen Spieler haben im Kader und er will da Ruhe haben. Das hat er dann damit. Richtig. Am 9. Januar, Moris Čović, Sohn von Ante Čović, dem ehemaligen Trainer von Hertha BSC, auch er spielt ja bei der U23, also sein Sohn, der wird bis zum Ende der Saison an den italienischen Zweitligisten Ascoli Calcio ausgeliehen. 21 Jahre ist der gute Mann. Die Serie B ist ja, ich habe es eben schon gesagt, die italienische zweite Liga. Man will ihm Spielpraxis geben. Um ehrlich zu sein, ich war ein bisschen erstaunt, dass man ihn ausleiht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei Hertha BSC bei den Profis nochmal eine große Rolle spielen wird.
Sag ruhig was. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er zu Ascoli wechselt. Hatte mich das mal angeguckt. Und wenn ich mir die Details von Ascoli so angucke, glaube ich aber, dass er tatsächlich da was reißen kann und unter Umständen die Mannschaft da weiterbringt. Und sollte er dann Spielpraxis bekommen und dann auch konstant spielen, warum nicht? Ich meine, er ist ein junger Kerl, man könnte ihn, sollte er tatsächlich explodieren, in Anführungsstrichen, dann überlegen, ob man ihn als Ergänzungsspieler zurücknimmt.
Ich würde es ihm persönlich gönnen, aber ich halte es eher für unwahrscheinlich, weil es ja oftmals so ist, dass in der U23, du hast viele talentierte Spieler, aber die wirklich dann nachher zu den Profis oder auch mit Tendenz Stammelf den Sprung schaffen, das sind immer nur ganz, ganz wenige pro Jahrgang. Ich glaube, das hat bei Arne Meyer super geklappt. Meines Erachtens klappt das immer noch toll bei dem Toruna Riga. Der hat im Moment nur einfach zu viele Leute vor sich, aber ich glaube, dass es noch andere Spieler gibt, wie ein Yashem, wie ein Parko Dardai, wie ein Kiprit, die werden es schwer haben, glaube ich. Und meistens ist es so, die werden dann oftmals härter verlassen, die gehen dann meistens in die zweite oder dritte Liga. Also ich vermute, dass es so kommt.
Lassen wir uns überraschen. Ich meine, es ist auf jeden Fall für ihn ist es ein guter Schritt. Und was dann kommt, mal sehen.
Wir werden es ist wahrscheinlich besser, als wenn er weiterhin in der U23 spielt.
Ich denke auch.
Dann, ich hat's gerade angefangen, Andrej Duda. Es ist noch nicht offiziell, aber wenn man die Nachrichtenlage sich so anguckt, dann scheint es doch sehr, sehr wahrscheinlich zu sein, dass er nach Norwich City ausgeliehen wird. Das vor allem, weil es auch Michael Preetz im Trainingslager selber angekündigt hat. Er hat zwar noch keinen Vollzug gemeldet, aber ich denke mal, das ist dann schon so wahrscheinlich, dass man das hier an der Stelle sagen darf. Ansonsten, ich habe es mir extra nochmal notiert, ich muss mal drauf eingehen, über was ich heute nicht rede. Es hat rund um Hertha BSC dermaßen viele Gerüchte gegeben, um Spieler, um Neuverpflichtungen. Also durch die Presse ist eigentlich jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben worden. Ich finde das nervig, die meisten Fans finden das nervig. Zum Teil ist es dann so, dass dann viele sagen, ja, der Verein macht da alles falsch, aber ich habe den Eindruck, die verwechseln da Ursache und Wirkung. Denn das, was da alles aus den Medien oder vielleicht von Spielerberatern an Gerüchten kommt, das kommt ja nicht von Hertha und da kann Hertha auch nichts dafür. Insofern versuche ich mich mal halbwegs auf die Fakten zu beschränken und die Gerüchte außen vor zu lassen. Ich glaube, ziemlich sicher darf sein, dass der Kader weiter verkleinert wird, dass Hertha weiterhin einen namhaften Mittelfeldspieler sucht, eventuell noch einen Stürmer. Und es scheint da eventuell tatsächlich noch einen Punkt zu geben, bei dem man recht weit ist. Granit Xhaka wird's nicht, wenn man den Meldungen glaubt, und das klingt alles schon verhältnismäßig konkret, hat man Olympique Lyon für den Lucas Toussaint 25 Millionen Euro geboten, auch ein Mittelfeldspieler, und ich bin mal gespannt, wie weit Hertha da geht. Also 25 Millionen Euro, Wahnsinn. Also manchmal, ich war Janik, ich weiß nicht, wie es dir geht, also manchmal erkenne ich den eigenen Verein gar nicht mehr.
Ja, es ist Klinsmann hat ja klar gemacht zusammen mit Windhorst, dass sie nun den Big City Club kreieren wollen mit Hertha. Es ist auch für mich Neuland. Ich fand Luke Bakio schon relativ teuer mit 20 Millionen. Das war so Hertha Unlike, ich glaube, wir werden uns jetzt einfach daran gewöhnen müssen, dass große Namen mit Hertha gehandelt werden. Ob jetzt was draus wird, also wie gesagt, wie du schon sagtest, Xhaka wird höchstwahrscheinlich nicht. Auch ein Götze und ein Draxler wurden ja angeboten, beziehungsweise haben sich ins Spiel gebracht oder wurden ins Spiel gebracht von den Medien. Ich weiß, es ist halt interessant zu sehen, dass diese Spieler, dass Spieler wie Götze und Draxler das Gehaltsgefüge sprengen würden. Das heißt, beide müssten definitiv Gehaltseinbußen hinnehmen. Diese großen Namen, die jetzt mit Hertha in Verbindung gebracht werden, wird man sehen müssen, wie viel dran ist, ob überhaupt was dran ist.
Aber das sind alles Namen, wo bei mir immer sofort die Zweifel dabei sind. Draxler muss ich leider, da bin ich jetzt mal völlig unsachlich, ist einfach ein Spieler, der mir von Grund auf unsympathisch ist. Jemand, der von Gelsenkirchen nach Wolfsburg geht, der wechselt nicht, der wechselt für Geld. Und wer dann nach Paris geht, der wechselt auch nur für Geld. Und ich weiß nicht, irgendwie, das ist, der kommt zu Hertha, dem ist das, glaube ich, vielleicht ziemlich egal, bei welchem Verein der ist. Das ist wahrscheinlich heute normal im Profifußball, aber ich finde es da einfach unsympathisch. Und bei Götze ist es so, wenn du mir vor 4 Jahren gesagt hättest, der kommt zur Hertha, hätte ich gesagt, unfassbar, da wäre ich total glücklich gewesen. Aber man muss auch sagen, dass der Götze, der ja so gefeiert wurde, der so toll gespielt hat, eben auch einer ist, der mal vor 4 Jahren so gespielt hat und seitdem sich weder bei den Bayern durchgesetzt hat, noch in Dortmund. Wo ich mich dann immer frage, entweder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zu diesem, da ist einfach ein großes Risiko dabei, ob der zu dieser alten Leistungsstärke wieder zurückfindet oder einfach das fortsetzt, was er in den letzten Jahren war, dass er eben nicht mehr der so große Spieler ist. Also ich tue mich da total schwer.
Ja, es ist eine Wundertüte, gerade weil er diese Saison halt nicht so oft gespielt hat. Du sagtest eben, dass du die großen, oder dass du das wir uns jetzt mit den das die großen Namen dich überraschen. Ich glaube einfach, dass mit den Millionen von Windhorst, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass wir halt, dass wir, wenn wir gestandene Spieler beziehungsweise Spieler mit größeren, ich spreche nicht von großen Namen, sondern größeren Namen holen, dass wir uns dann auch Legionäre an Hertha binden. Aufgrund des großen Namens von Hertha, den wir ja nun effektiv nicht haben, sondern einfach des Geldes wegen kommt. Ne? Ich lese auch immer, dass man diesen Spielern den Transfer schmackhaft macht mit einer Position in einem Projekt. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, einem Spieler das schmackhaft zu machen mit Projektarbeit, wenn wir in der zweiten Tabellenhälfte sind. Ich glaube, einer der ganz großen Faktoren ist das Geld. Ja, das muss man ganz klar sagen.
Unbestritten. Aber jetzt auch schon bei den bestehenden Spielern.
Absolut.
Die haben alle nicht in Hertha Bettwäsche geschlafen.
Absolut.
Oder genau, die meisten nicht.
Die meisten nicht, genau, richtig. Und dann ist natürlich das Problem, dass jeder kann Zeitung lesen, jeder weiß, dass Hertha BSC frisches Geld bekommen hat. Und die Leute die Spieler, die da auf der Liste stehen oder die potenziell angeboten werden, werden das, und die Berater werden das natürlich auch wissen. So. Und dann muss man halt sehen, inwieweit man charakterlich geeignete Spieler für Hertha BSC findet. Und nicht Legionäre. Und ich glaube, das wird relativ schwer, wenn man Big City Club werden will. Unser Name ist nicht groß, oder Hertha BSC, das Name ist nicht groß genug, um die Spieler vom Gefühl her an den Verein zu binden. Real Madrid, FC Barcelona, wo es für viele eine Ehre ist, für diese Vereine zu spielen, ist Hertha halt, ja, muss man halt anders schmackhaft machen, ist meine Sicht dazu.
Also dieses Gerede vom Big City Club, Ich kann ja gar nicht sagen, wie mir das auf den Keks geht. Es gibt nur noch eine Sache, die ich noch weniger hören kann. Das ist Klinsmann und die Buddhas. Da kriege ich inzwischen auch schon Blutdruck.
Ich
mag diese etwas bescheideneren Weg und den Weg des Ausbildungsclub. Ich fand das nicht unsympathisch. Also ich bin da selbst ein bisschen hin und her gerissen. Ich freue mich über die neuen finanziellen Möglichkeiten, aber ich finde eine gewisse Zurückhaltung irgendwo gar nicht so schlecht. Aber die Taktik von Klinsmann ist eine andere. Der sagt eben, du musst groß denken, sonst kommst du nicht weiter. Und also habe ich den Eindruck.
Ja, nee, ich denke, das ist richtig. Also dein Verständnis in dieser Geschichte ist richtig und ich glaube, so verstehen wir es alle. Mir Sorge bereitet, ist, dass wir mit so vielen Namen gehandelt haben jetzt in den letzten Wochen. Und ich weiß, dass es noch früh ist und ich weiß, dass es alles passen muss und ich weiß, dass man nichts überstürzen will mit den Millionen, aber mir fehlt so ein bisschen der Stand der Dinge. Also du sagtest, ja, Lucas Toussaint ist eine Idee, hört sich auch ganz gut an, aber es ist so die einzige Idee auf, ich sag mal, gestandenem Spielerniveau, die derzeit kursiert. Alle anderen Gerüchte, alles andere ist nicht vorhanden. Und ich glaube, das ist derzeit ein bisschen zu wenig. Also wenn sie nicht noch irgendjemanden aus dem Hut zaubern, könnte das ein echtes Problem werden. Denn ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn wir Geld in der Tasche haben, aber es nicht gebacken bekommen, jemanden zu holen.
Ja, ich lehne ja das Leipziger Modell in jeder Hinsicht ab, aber eins muss ich denen zugestehen, die geben viel Geld aus, aber sie tun es letztendlich mit Erfolg. Es gab schon so viele Modelle, wo Leute richtig Geld reingebuttert haben und das hat überhaupt nicht funktioniert.
1860 München zum Beispiel als bester Beispiel.
Ja, auch TB und die Göttinger Gruppe, das war mal vor vielen Jahren. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn ich überlege, wie viele Millionen man beim Hamburger SV zum Teil ins Team gebuttert hat, absolut, die ja dann 20, 30 Millionen ausgegeben haben und die sind abgestiegen. Ja, also ohne sportlichen Sachverstand kannst du es nicht. Ich muss allerdings auch zugeben, ich weiß nicht, wie das mit Klinsmann ausgeht. Ich weiß nicht, ich kann heute nicht sagen, wie erfolgreich das sein wird. Nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck, dass Jürgen Klinsmann sicherlich jemand der ist, der ideal dafür ist, einfach alles nochmal umzubauen, nochmal neu anzufangen und wirklich auch mal zu hinterfragen, wie es derzeit bei einem Verein ist. Diesen Umbau, ich glaube, dass Hertha den gebraucht hat. Denn die letzten 10 Jahre standen nicht für Veränderung.
Ja, nee, da sind wir auf jeden Fall einer Meinung. Ich denke, dass das, ich glaube auch, dass es der richtige Schritt war, Klinsmann zum Trainer zu machen, muss ich sagen. Ich glaube, dass es der richtige Schritt war, ihn dadurch, dass er ja sowieso Hertha halbwegs gut kannte durch seine Aufsichtsratsarbeit, glaube ich, dass es ein weiser Schritt war, jemanden zu holen, der internationale Erfahrung hat, der weiß, wie man auf einer großen Bühne denkt. Big City Club, sei mal dahingestellt, lassen wir mal raus. Aber auf einer großen Bühne denkt, halte ich für weise, muss ich sagen.
Wobei Jürgen Klinsmann.
Ich weiß, das sehen viele anders. Meine Meinung.
Wobei Jürgen Klinsmann für sich genommen wahrscheinlich schon selber die große Bühne ist. Der Mann ist halt bekannt.
Ja, das wollte ich damit ausdrücken. Ich denke, dass Hertha BSC davon profitiert, dass er jemand ist, der ein breites Netzwerk hat, große Erfahrung auch auf dem US-Markt hat. Und ich glaube, und viele wollen es wahrscheinlich jetzt wieder nicht hören, aber es ist nun mal Fakt, dass wenn man in dieser kommerzialisierten Welt des US-Sports seine Fühler ausgestreckt hat und weiß, wie es funktioniert, wie das Systemkommerz funktioniert, dass man dann, wenn man an so einem Projekt wie Hertha BSC zum Durchbruch zu verhelfen, definitiv eine gute Voraussetzung hat.
Ja. Ich glaube, unseren Nachrichtenticker, den haben wir abgeschlossen. Dann würde ich ganz gerne zu einem, ja, zum Frank D. Schurmann kommen. Mit dem habe ich gestern ein längeres Gespräch geführt, war gar nicht so lange geplant, aber wie es dann manchmal so ist, es läppert sich dann. Frank, der ist Archivar bei Hertha BSC und schon seit Kindheitstagen Hertha-Fan. Bei Twitter und Facebook schreibt er im Prinzip jeden Tag für das Hertha BSC Museum 1892 über Spiele, über Spieler, hochinteressant, wie ich immer finde, sehr unterhaltsam. Ich habe gestern, wie gesagt, lange mit ihm gesprochen und das Ganze hören wir uns jetzt mal an. So, dann fangen wir mal an. Hallo Frank, ich grüße dich in Berlin.
Ja, hallo Andreas, guten Tag.
Ja, schön, dass das klappt heute. Haben wir ein bisschen vorgeplant. Ich freue mich, dass du dabei bist und ja, bin neugierig, was du heute alles zu erzählen hast. Ich habe vorab lang überlegt, wie man dich und was du da so machst vorstellen kann, denn du bist ja nicht nur Archivar bei Hertha BSC, du bist ja auch beim Hertha Museum oder beim Hertha Museum involviert und schon seit jeher ja auch Hertha-Fan. Vielleicht kannst du dich ja einfach mal kurz vorstellen, also wo bist du geboren, wo bist du aufgewachsen und wie bist du Hertha-Fan geworden?
Ja, ich bin Baujahr 1964 geboren in Berlin-Wilmersdorf. Mein Kiez ist halt immer Schöneberg-Wilmersdorf gewesen. Hier auch zur Schule gegangen, dann später Abitur auch gemacht. Also so ein typischer West-Berliner, wie man ja heutzutage noch sagen kann. Hm. Und ja, mein Vater und mein Onkel haben mich in der Saison 1970-71 zum ersten Mal mit ins Olympiastadion genommen. Und das auch regelmäßig, immer bei den Spielen, die natürlich tagsüber stattgefunden haben und nicht bei Abendspielen. Ja, und so hat es mit Hertha BSC bei mir begonnen.
Du bist ja dann schon richtig lange Hertha-Fan. Du hast ja dann noch die goldenen 70er erlebt, du hast dann wahrscheinlich auch noch die Tristesse erlebt, die dann später kam in der dritten Liga. Wenn du jetzt mal so zurückdenken würdest, was gibt's so Hertha-Spiele oder Spieler, an die dich heute noch sehr gerne erinnerst oder vielleicht auch nur sehr ungern erinnerst? Also so besondere Erinnerungen, Lieblingsspiele, Erlebnisse?
Also für mich ist es so, dass mein Lieblingsjahrzehnt eindeutig die 1970er Jahre sind und ich mich heute sogar auch noch daran erinnern kann, halt ja die für mich eigentlich beste Hertha-Mannschaft aller Zeiten seit Bundesliga-Gründung 1970-71 eben auch spielen gesehen zu haben. Mit Volkmar Gross im Tor, Laszlo Gergely, Zoltán Varga, Arno Steffenhagen, und so weiter, Uwe Witt, ja, unzählige Namen, Karl-Heinz Ferschel, Tasso Wild, Franz Bungs. Und da bin ich sehr froh drüber, dass ich zumindest die halt in dem Jahr dann sehen konnte. Ein Jahr später waren ja einige Spieler dann nach dem Bundesliga-Skandal ja dann auch noch mit dabei. Und ja, ich war damals auch bei dem Spiel gegen Arminia Bielefeld im Stadion. Und habe da auch immer wieder mal drüber mit meinem Vater damals und mit meinem Onkel drüber gesprochen, weil das 0-1 gegen Arminia Bielefeld war ja die einzige Niederlage in der damals laufenden Bundesliga-Saison am letzten Spieltag. Und wir konnten uns immer noch an den Lattenschuss von Zoltán Varga erinnern in der zweiten Halbzeit. Und ja, haben uns dann im Nachhinein gefragt, ich war ja als Kind, habe ich das ja alles noch nicht so verstanden, aber später dann halt eben auch nachgelesen oder auch gehört von meinem Vater, wie das dann alles so damals sich verhalten hat. Ja, und das waren halt so meine ersten Eindrücke. Das war eine wunderbare, tolle Mannschaft. Und dann kam ja der Umbruch in den 70er Jahren mit Heinz Warnecke auch als Präsident, Verkauf der Plumpe, Vizemeisterschaft 1975 mit einem 4-2 gegen VfL Bochum vor 25.000 Zuschauern. Das muss man sich heute auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Letztes Spiel damals von Luigi Müller. Und ja, und dann die Pokalendspiele natürlich in Hannover, erst die beiden Spiele gegen Köln und dann das 79er Endspiel gegen Düsseldorf, wo ich selbst auch vor Ort war. oder auch die UEFA-Pokalspiele, besonders natürlich das 2-2-1 gegen Roter Stern Belgrad, wo wir da sehr unglücklich ausgeschieden sind. Also das
da
war so
war
mein
Jahrzehnt. Da war ich dann auch schon dabei, da gab es mich dann auch schon.
Ja, also das sind für mich die schönsten Erinnerungen. Ich bin damals als Kind auch mit meinen Freunden in Osterferien, sind wir auch jeden Tag zum Maifeld gefahren, zum Hertha-Training, haben da zugeguckt. In der Pause sind wir manchmal dann Angerburger Allee und die anliegenden Straßen haben wir die älteren Hertha-Spieler da besucht und uns Autogramme geholt. Das war eine wunderbare Zeit. Und ja, Tennis Borussia war ja damals auch 2 Jahre in der Bundesliga. Da sind wir dann auch manchmal vormittags zum Training, wenn Hertha erst nachmittags trainiert hat. Also es war eine wunderbare Zeit für mich als Kind. Und ja, dann natürlich auch mit schmerzlichen Erlebnissen, hatte ich ja gerade geschildert. Die Spiele sind ja alle negativ dann für uns ausgegangen in dem Sinne. Und dann halt der Abstieg am letzten Spieltag gegen den VfB Stuttgart 1980 am letzten Maitag. Und das war auch sehr bitter mit Pfiffi Kronsbein, der als Trainer ja zurückgeholt wurde. Und ja, da kann ich natürlich endlos erzählen, es geht ja dann noch weiter, 80er, 90er Jahre und so weiter, Wiederaufstieg. Aber die 70er Jahre haben mich schon total geprägt und deswegen habe ich zu diesen Spielern auch aus meiner Erinnerung heraus höchstwahrscheinlich die größten Erinnerungen oder engsten Erinnerungen.
Ja, die Plumpe, konntest du die noch miterleben? Ich glaube, Hertha hat ja in der Bundesliga immer im Olympiastadion gespielt. Die Plumpe gab es ja am Anfang deiner Kindheit noch. Konntest du da mal hin? Hast du das Stadion mal gesehen? Das ist ja etwas, was mir sehr fehlt, was ich nicht mehr erleben konnte.
Ja, mir fehlt es leider auch. Ich gehe mal davon aus, dass mein Vater halt mit meinem Onkel zusammen immer mit mir ins Olympiastadion gegangen ist. Ich weiß, dass er schon in der Plumpe war. Im Stadion am Gesundbrunnen und da fanden ja die Spiele Messe, Städtepokal statt oder Freundschaftsspiele auch und auch Vorstellungen zum Saisonbeginn, damals Trainingseinheiten und so weiter. Aber aus meiner Erinnerung heute würde ich sagen, dass ich da niemals leider in dem Stadion gewesen bin. Vielleicht war ich einmal da und hab's vergessen, aber ich glaube eher nicht.
Bei einem Archivar, da stelle ich mir immer jemanden vor, der irgendwo in einem dunklen Keller sitzt, der, sagen wir mal, verstaubte Akten umsortiert oder so. Ich weiß, dass es so nicht ist, aber wie hatten sich bei dir der Kontakt zu Hertha BSC ergeben, dass du da Archivar werden konntest und was macht man eigentlich tatsächlich als Archivar bei Hertha?
Gut, muss ich vorausschicken, ich bin ja eigentlich gelernter Kaufmann, ich habe einen Kaufmannsberuf gelernt. Und Archivar ist im eigentlichen Sinne des Wortes auch nicht so korrekt, weil ich es halt nicht studiert habe. Wenn jetzt die richtige Archivare hier zuhören, die wirklich da das studiert haben, werden die natürlich auch sagen, gut, er sagt, er ist jetzt Archivar. Bei mir ist es so, da rührt es da halt her, dass ich halt eben über das Wissen über Hertha BSC verfüge. Und über die Jahrzehnte halt auch Dinge gesammelt habe und auch darüber Bescheid weiß, wann welche Dinge existiert haben. Und von daher ich dann schon sicherlich prädestiniert bin dafür, dann Sachen, die Vergangenheit betreffen, von Hertha BSC irgendwie wiederzugeben oder da vielleicht auch meine Geschichte drüber zu schreiben. Meine Arbeit besteht darin, dass ich einerseits alle 2 Wochen diese Hertha Museumsgeschichten auf der offiziellen Webseite von Hertha BSC verfasse über Personen oder Jahrgänge von Hertha BSC, die mal bei Hertha BSC eine Rolle gespielt haben, so dass die Leute da einen kleinen Einblick in die Historie gewinnen können. Das sind ja relativ kurze Geschichten, die könnte man ja immer noch weiterfassen, aber damit sollen die Leute halt nur dafür interessiert werden, dass sie halt auch mal ein bisschen zurückgucken in der Geschichte. Und natürlich auch unser großes Projekt im Moment ist die Digitalisierung des Vereinsarchivs. Das bedeutet, dass alte Programmhefte, Pressefotos, Unterlagen und im nächsten Schritt dann auch Wimpel, Pokale, Trikots und so weiter digitalisiert werden, die dann in einer Datenbank zusammengefasst werden, damit dann auch die Öffentlichkeit da einen Zugriff drauf hat. Sicherlich nicht auf alle Dinge, das hängt ja auch mit dem Urheberrecht zusammen, was man so veröffentlichen darf. Aber das ist halt einerseits deswegen angedacht, weil Papier ja auch mit dem Laufe der Zeit nicht besser wird. Fotos und so weiter. Und bevor die irgendwann verfallen oder sich im Zustand negativ verändern, sind die dann halt eben wirklich gesichert. Und es hat halt, wie gesagt, auch den Vorteil, dass, weil wir ja leider über kein eigenes Vereinsmuseum verfügen, Leute dann vielleicht einen Einblick da gewinnen können.
Dieser Archivbestand bei Hertha, wie groß muss man sich das da vorstellen? Was du hast es eben schon so ein bisschen erwähnt, Papiere, Gegenstände, Wimpel, was ist da alles drin und gibt's eigentlich noch, wo man sagt, da suchen wir auch noch oder da freuen wir uns, wenn wir sowas noch bekommen? Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht viel angeboten wird, aber man will wahrscheinlich vieles auch gar nicht haben und kann vieles gar nicht unterbringen.
Also ich habe einen Raum 20 Quadratmeter mit Hochregalen, da steht halt dann die Kisten, säurefreie Kisten mit Unterlagen, alten Fotos und so weiter. Das hatte meine Vorgängerin, die Juliane Röhlicke, damals alles schon im Zuge auch der Ausstellung Hauptstadt Fußball damals vorbereitet und vorsortiert. Da hat sie schon wunderbare Arbeit geleistet und ich versuche das halt jetzt fortzuführen. Wir werden mit dem Archiv aber jetzt noch einmal Ende des Monats Mai umziehen und dann werde ich beginnen mit einer finalen Einsortierung der ganzen Sachen und muss das dann auch nochmal neu strukturieren, weil das Archiv, der Lagerraum, den wir da jetzt haben, Lager hört sich jetzt auch ein bisschen zu negativ an, aber der Raum, den Archivraum, den ich da nutzen kann, der ist wie gesagt nur temporär. Und von daher denke ich, wenn dann der Umzug erfolgt ist, dass ich dann das halt alles nochmal neu strukturieren kann.
Sag mal, wenn man das die Sachen katalogisiert, wenn man sich das anguckt, alles, was du da habt, gibt's da entweder durch die Arbeit als Archivar oder vielleicht auch schon vorher Begegnungen, wo du sagst, da gab's tragische oder lustige Begebenheiten, die vielleicht auch im Zusammenhang mit der Geschichte von Hertha BSC, gibt's da dir irgendwas in besonderer Erinnerung?
Ach, eine Geschichte ist eigentlich wirklich aus meinem persönlichen Bereich, ist, dass in der Grundschule mein Vater damals in die Schule zu meiner Lehrerin gerufen wurde. Und ich mir gar nicht erklären konnte, wieso und weshalb, weil ich in der Grundschule wirklich ein sehr guter Schüler war. Gut, das hat sich später dann auch im Gymnasium ein bisschen geändert, aber es ist jetzt ein anderes Thema. Jedenfalls hatte die Lehrerin meinen Vater halt gebeten, vorbeizukommen und monierte dann, dass mein Leben eigentlich nur aus Hertha bestehen würde. Ja. Und mein Vater guckte dann so ein bisschen und sagte, ja, und wie sind die Noten? Ja, die sind super, das ist alles gut, zwischen 1 und 2. Und dann fragte er halt so, ja,
was wollte die denn?
Genau, warum haben sie mich denn jetzt hierher bestellt? Das ist eine schöne Geschichte, das finde ich auch toll. Und das werde ich auch nicht vergessen. Mein Vater ist leider schon Anfang der 90er Jahre verstorben, deswegen ist es halt auch immer so eine schöne Erinnerung. Jetzt direkt mit Spielern gibt's halt auch zwei Begebenheiten. Mitte der 70er Jahre hatte ich auch in Schöneberg immer meinen Konfirmationsunterricht und in der Nähe vom Neulaufplatz, da hat auch unser ehemaliger Mittelstürmer Karl-Heinz Granitzer gewohnt und bei dem bin ich dann eigentlich jeden Mittwoch immer hingegangen, habe bei ihm geklingelt und nach Autogrammen gefragt und wenn er die Tür öffnete, stand immer ein riesengroßer Hund vor meiner Nase und ich bin jetzt dann doch damals ganz schön verängstigt gewesen, dabei war das ein ganz liebes Tier. Und die Geschichte habe ich ihm letztens mal auch erzählt. Und heutzutage sitzt man dann zusammen am Tisch und redet darüber. Und das ist auch ein Vorteil, den ich jetzt in meiner Arbeit halt habe, was auch manchmal ein bisschen eigenartig ist, weil das waren früher für mich halt eben auch Spieleridole. Erich Bär, Karl-Heinz Granitzer, alle möglichen, ich will da jetzt gar keinen rausnehmen, Uwe Kliemann oder Volkmar Gross halt eben auch von der 70er, 71er Mannschaft und mit denen halt eben jetzt noch Karl-Heinz Granitzer oder mit Erich Bär sitzt man dann am Tisch und redet und so auf Augenhöhe und irgendwo ist man immer noch so der Fan, der das noch so mit glühenden Augen erzählen kann, was er damals mit diesen Spielern als Fan erlebt hat. Und das ist manchmal schon ein eigenartiges Gefühl. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das machen darf. Und eine traurige Geschichte ist die, dass ich damals 2 Wochen bevor Volkmar Gross im Juli 2014 verstorben ist, einen ganzen Vormittag bei ihm zu Hause auch mit ihm verbracht habe. Und er mir auch erzählt hatte von seinen Plänen, ein Buch schreiben zu wollen und mich auch fragte, ob ich ihm dabei helfen würde oder daran teilhaben möchte. Und das war ein sehr angenehmer Vormittag, wo er mir auch privat halt mal so über seine gesundheitlichen Sachen so erzählt hatte, wie es ihm so gehen würde. Und ja, 2 Wochen später habe ich dann die Nachricht erhalten, dass er verstorben ist. Und das war schon echt ein sehr, sehr trauriger Moment für mich, weil ich persönlichen Kontakt erst ein halbes Jahr vorher zu ihm habe aufbauen können, obwohl er jahrelang auch hier 2 Wirtschaften betrieben hat in Berlin. Aber da war ich jetzt halt auch immer nicht so zu Gast, aber halt eben so auf der privaten Ebene. Und ja, und dann die Beisetzung, damals der Ältestenrat auch da war, weil Hertha BSC sich gerade im Trainingslager auch befunden hat. Und dann Helmut Klopfleisch und Hanne Weiner mit seiner Frau zum Beispiel auch vor Ort waren. Das war sehr, sehr traurig und ja, das ist, da denke ich jetzt halt auch immer wieder dran. Volkmar hätte ja jetzt auch Ende des Monats wieder seinen 72. Geburtstag gefeiert. Und ja, das ist halt schade, dass er jetzt nicht mehr lebt.
Lass uns noch mal einen kurzen Schwenk machen zum Hertha-Museum. Ich frage es so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, weil ich ja weiß, dass es ein Hertha-Museum nicht gibt. Da sage ich mal, das ist ja auch, da steckst du ja in Anführungsstrichen auch dahinter. Vielleicht kannst du ja noch ein bisschen was sagen zu dem Hertha-Museum, was du da machst, beziehungsweise auch, was ja vielleicht in welche Richtung Hertha ja auch mal vielleicht gehen möchte in Richtung eigenes Museum.
Ja, also ich habe bei Hertha BSC nun leider noch kein Museum eröffnen konnte. Der beabsichtigte Platz am Maifeld geht jetzt halt noch nicht mehr am Glockenturm, weil da Bauarbeiten durchgeführt werden müssen. Da gab es, glaube ich, eine Unterspülung und so weiter. Und jetzt natürlich mit der Stadionplanung es auch so ist, dass man dann so ein Museum natürlich in ein neues Stadion integrieren würde. Und eine Zwischenlösung in dem Sinne keinen Sinn macht, weil das wäre von den Kosten her wirklich unverhältnismäßig.
Wobei im Stadion als Zielbild so ein Hertha-Museum haben, wäre natürlich als Platz und als Ort eine gute Idee. Das bietet sich ja eigentlich an.
Das wäre super mit einem Fanhaus zusammen, vielleicht, ja, wo Leute sich auch einfach so treffen können. Wo auch Spieler dann von damals halt zu Podiumsdiskussionen oder Autogrammstunden oder vorbeikommen können, weil es sind ja doch eine Vielzahl von Spielern, die sich sowieso auch immer die Spiele von Hertha BSC im Stadion auch angucken oder auch gerne mal kommen würden. Und aber wie gesagt, das ist, solange da die Planung für ein Stadion oder beziehungsweise die Örtlichkeit, wo es dann überhaupt hingestellt werden darf, abgeschlossen sind, ist das halt Zukunftsmusik. Und ich habe halt damals, und da hatte ich beruflich ja mit Hertha BSC noch nichts zu tun, gesagt, ich habe hier zu Hause meine ganzen Devotionalien und Sammlerobjekte und die möchte ich irgendwie präsentieren und habe dann angefangen auf den sozialen Medien das dann halt auch täglich in Bezug auf Spiele, Geburtstage, Gedenktage halt alles zu veröffentlichen und hat auch Hertha BSC vorher gefragt, ob ich das dann auch so machen könnte mit einer Webseite oder halt auch in den sozialen Medien und das war für den Verein dann auch in Ordnung und weil ich einfach wollte, dass die Historie von Hertha BSC in Bildern von den Spielern, wie auch immer, Programmheften, was ich da alles habe, halt eben auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, damit die Leute sich das einfach angucken können und sich daran eben erfreuen können.
Also ich mag diese Beiträge immer sehr. Ich freue mich da immer. Gerade wenn ich dann immer wieder mal Spielern begegne, wo ich noch denke, also weiß ich, der Mohr, der Jürgen Mohr war das, glaube ich, mit seinem Hüftwackler immer, ne?
Ganz genau.
Oder Thomas Remark, der ja auch dann in den schwierigen 80er Jahren dann noch ja bei Hertha verblieb, der, glaube ich, mit Hertha abgestiegen ist. Und ich freue mich immer über diese, sagen wir mal, kleinen Flashbacks, weil dann bei mir auch manchmal wieder Erinnerungen hochkommen, auch wenn es manchmal manchmal vielleicht auch traurige oder tragische Erinnerungen sind. Da fällt mir als erstes leider immer Gregor Quasten ein, der ja als ehemaliger Hertha-Keeper viel zu früh verstorben ist. Und ich denke mal, wenn ich dir Huhu Quasten sage, du wirst gleich wissen, was das war, ne?
Ja, klar. Und deswegen ist es für mich auch so, die Spieler, die du jetzt genannt hast, sind ja auch eigentlich Hertha-Stars gewesen und auch sehr bekannt. Aber mir ging es auch darum, alle Spieler, die irgendwann mal ein Sammelbild hatten, früher Bergmann-Sammelbilder oder Panini, wenn ich das hier so sagen darf, oder auch Autogrammkarten zum Beispiel, die kann ich an dem Tag, wenn derjenige Geburtstag hat oder dann vielleicht auch leider bereits verstorben ist, dann halt eben veröffentlichen und die Leute auch an diese Spieler daran erinnern oder auch an Partien, wo Hertha 3.500 Zuschauer im Olympiastadion hatte oder vielleicht 150 Fans zum Auswärtsspiel bei Viktoria Köln mitgefahren sind. Und da kann sich jeder rausziehen, was er will. An manchen Tagen habe ich 6, 7 Einträge, an manchen Tagen halt eben nur einen Eintrag, weil ich eigentlich nur Spieler mache, wo Hertha gewonnen hat oder eben historisch wichtige Spiele, Pokalendspiele und so weiter. Und ja, wie gesagt, ich möchte einfach nur, dass die Leute da selber irgendwie so ein Flashback bekommen in ihrer Erinnerung, dass sie dann da und da mal gewesen sind auch beim Spiel oder den und den Spieler vielleicht auch mal persönlich getroffen haben. Und wie gesagt, das mache ich jetzt seit 3,5 Jahren. Und der Zuspruch ist ganz okay. Wie gesagt, ich habe da persönlich ja jetzt weiter nichts von, sondern ich will einfach nur, dass die Fans da halt eben mal einen Rückblick wagen können.
Ja, das war's.
Ja, Andreas, wunderbar. Ich bedanke mich, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich einige Hertha-Fans vielleicht auch für die Historie von Hertha BSC interessieren konnte. Wenn jemand Fragen hat, kann er mich jederzeit gerne kontaktieren. Und dann stehe ich mit Rat und Tat zur Seite, auch wenn jemand irgendwie dem Verein was anbieten will. Die Frage hattest du vorhin gestellt. Natürlich ist der Verein immer daran interessiert, Sachen noch für das Archiv zu erwerben. Und aber auch immer Fragen zu beantworten, weil es geht hier nicht nur um Presse, Funk und Fernsehen, wenn die mal eine Anfrage haben, sondern halt eben auch gerade für die Fans, damit die auch einen Ansprechpartner haben, was die Historie von Hertha BSC betrifft. Ich weiß auch nicht alles, ich muss auch viel nachlesen, ist ganz klar, aber ich tue das sehr gerne und mit 100% Enthusiasmus und das wünsche ich uns allen für die Rückrunde, 100% Enthusiasmus für Hertha BSC.
Dann machen wir es jetzt ganz kurz. Ich grüße nochmal nach Berlin. Ich bedanke mich nochmal und sag einfach zum Schluss hau he.
Hau he.
Ja, das war das Gespräch mit dem Frank. Er hat an einer Stelle nochmal das oder überhaupt das Spiel gegen Bielefeld erwähnt. Dazu würde ich ganz gerne noch mal was ergänzen. Gerade wer etwas jünger ist, der kann wahrscheinlich mit dem Hinweis nicht so viel anfangen. Dieses Spiel, das fand statt am 5. Juni 1971, ist also schon 2, 3 Tage her. Hertha verlor dieses Spiel mit 0:1. Dieses Spiel war ein nicht unwesentlicher Teil des damaligen Bundesliga-Skandals, weil ein Manager von Arminia 250.000 D-Mark für diesen Sieg bezahlt hatte. Dieses gekaufte Spiel musste Hertha aber wirklich bitter bezahlen, denn eine Folge dieses Bundesliga-Skandals war, dass Hertha BSC die Plumpe verkaufen musste. Und wir sehen ja, wie schwer sich Hertha jetzt tut, ersatzweise ein Grundstück zu bekommen und ein Stadion zu bauen. Das noch als kleine Info und von mir aus auch nochmal vielen Dank an den Frank, dass er sich da gestern die Zeit genommen hat. Ja, nächsten und die letzte Kategorie, die lasse ich jetzt auch nochmal schnell ansagen, die machen wir noch.
Was kommt in den nächsten Wochen auf uns zu? Der Ausblick.
Ja, der Ausblick. Jannik, wir haben es fast durch. Ich hoffe, du kannst noch. Die Minute hältst du noch aus, oder?
Ja, alles gut, alles gut. Ja. Wie gesagt, ich habe Kaffee hier und damit passt das.
Ja, na, Kaffee habe ich auch gleich noch, aber das Schöne ist ja immer, ihr habt immer eine gute Situation, ne? Weil nach dem Gespräch kann man sich dann zurücklehnen und irgendwann kriegt man eine Info, die Folge ist fertig. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich noch recht lange hinsetzen können. Na, überleg mal, ich habe gestern eine halbe Stunde Rohmaterial gehabt. Ich habe jetzt, stand jetzt 1:38. Ich muss mir das ja alles anhören. Hör dir das mal einmal an. Da vergehen ja allein schon fast 2 Stunden. Und wenn man das noch so ein bisschen, man muss das noch speichern, man muss dann noch die Tonqualität ein bisschen hochsetzen, dass die Lautstärke gleich ist. Also irgendwie, man kann sich richtig lange damit beschäftigen. Also ich weiß, was ich heute Abend noch zu tun habe. Ausblick ist aber recht kurz. Was mir noch aufgefallen ist, das Traditionsmaster findet in Berlin statt. Spieltage sind der 11. und 12. Januar, sprich, das geht da noch weiter. Hertha tritt dort an, ebenso wie in Union mit einem, ich glaube, ja, Traditionsteam an, also keine aktuellen Spieler, sondern ehemalige Spieler. Am Wochenende, ich glaube, am Sonntag gibt es dann noch ein geheimes Testspiel, was nicht in der Öffentlichkeit stattfindet, gegen einen polnischen Erstligisten, Pogoń Szczecin. Und dann sind wir auch schon ja beim Rückrundenstart. Es geht am 19. Januar los, 15.30 Uhr, und wir haben einfach einen Gegner, FC Bayern, im Olympiastadion. Na, die hauen wir doch weg, nehmen wir ganz ehrlich. Was erwartet uns für die Rückrunde? Was glaubst du?
Also erstmal das Spiel gegen Bayern, machen wir es mal Step by Step.
Hauen wir weg.
Seien wir ganz ehrlich, hauen wir weg. Also klar, klassisches, ne, 3-0 für Hertha. Ich glaube, das wird sau schwer. Ich glaube auch, dass wenn die Abwehr so steht, wie sie in den letzten Spielen gestanden hat, dass da ein Unentschieden drin ist. Ich würde mich über ein Unentschieden sehr freuen.
Ja.
Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn Hertha per Elfmeter in der 93. Minute das 1-0 macht. Ich glaube aber auch, also man muss hier Realist bleiben, und ich tippe mal, dass das eine Niederlage wird.
Ja, also Spiele gegen die Bayern sind immer so, dass man leider sagen muss, die Bayern sind immer Favorit, und ja, wenn wir dann noch einen Punkt mitkriegen, warum nicht?
Richtig. Ne? Und Ausblick auf die Saison, und da komme ich zurück auf die möglichen Verpflichtungen. Ich glaube, dass das ganz, ganz großartig davon abhängt, wie das Management die Transferphase gestaltet. Ich glaube, dass uns unser Team jetzt mit den Möglichkeiten drin bleibt. Also ich glaube nicht, dass wir in der zweiten Halbzeit gegen den Abstieg, in der zweiten Hälfte gegen den Abstieg spielen. Aber ich glaube auch, dass wenn man nicht noch tätig wird im Mittelfeld und auch im Sturm, wie du schon sagtest, dass da auch nichts Besseres als 10, 11, 12 rauskommt.
Also ich rechne mit einer Hertha, die wahrscheinlich weiterhin sehr defensiv auftreten wird. Das hat sich jetzt in der Vergangenheit bewährt. Wir haben jetzt im Moment keinen Hinweis darauf, dass Hertha nun plötzlich jetzt ein Offensivfeuerwerk starten wird. Ich finde, das passt auch überhaupt nicht zur Lage in der Tabelle, wenn man da unten noch drin steht. Ich glaube auch, dass man sich im Lauf der Rückrunde etwas von den Abstiegsplätzen entfernen kann, und dann ist diese, wie ich meine, verkorkste Saison hoffentlich auch bald zu Ende, und ja, ich hoffe nur noch, dass sie das recht schnell von den Abstiegsplätzen wegkommen, und dann lasse ich mich überraschen. Die spielerische Magerkost, die wir zuletzt gesehen haben, ich fürchte, die wird sich auch nicht grundsätzlich ändern. Auch bei besseren anderen Spielern. Mal gucken, zumal ja Hertha auch jetzt nicht unbedingt berühmt ist für die guten Rückrunden.
Richtig. Ja, wobei unsere Hoffnung besteht ja immer, wenn eine Hälfte der Saison, sagen wir mal, mager, bestenfalls mager gestaltet wurde, dass der zweite Teil dann besser rüberkommt. Ja, es ist eine Wundertüte. Es ist definitiv eine Wundertüte, und ich hoffe einfach, dass wir positiv überrascht werden.
Ja, dann sind wir durch. Ich danke dir.
Vielen Dank.
Ich werde mir dann jetzt auch gleich nochmal den Kaffee zugute führen, vielleicht mal 5 Minuten an die frische Luft gehen, weil ich jetzt auch im Vorlauf ja schon noch ein bisschen vorbereitet hatte. Ich saß den ganzen Tag irgendwie nur in der Wohnung. Ist irgendwie doof, denn hier war zum Teil Sonne. Ja. Die ist jetzt allerdings auch schon weg. Du kannst ja noch in den Tag gehen. Du hast den Tag mehr oder weniger noch vor dir, ne?
12 ist es jetzt genau. Ja,
also, ja, das klingt nicht schlecht. Ja, das war's. Es war dein erster Podcast vermutlich, bei dem du mal warst, richtig?
Ja, mein erster Podcast, bei dem ich war. Genau, richtig. Hat ja. Man hier gehört?
Nein, überhaupt nicht. Aber ich hoffe, es hat für dich Lust auf mehr gemacht.
Definitiv, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich verwertbar bin für die Folge. Und
verwertbar, meinst du die Tonqualität?
Naja, nicht nur die Tonqualität, aber auch von dem, was ich gesagt habe.
da habe ich überhaupt gar keine Angst. Ton ist halt immer manchmal so, ich habe schon gemerkt, je länger man den Podcast macht und je mehr man beim Ton hinhört, dass man plötzlich ein anderes Ohr kriegt für Nebengeräusche oder andere Sachen, die andere wahrscheinlich gar nicht mehr mitkriegen.
Also ich habe gemutet. Wenn immer ich nichts gesagt hatte, hatte ich gemutet.
Ja, hat aber sehr gut geklappt, hatte ich den Eindruck. Also man hat die Hintergrundgeräusche von dem werkelnden Nachbarn im Prinzip nicht gehört.
Sehr schön, alles klar.
Ja, also danke nochmal da auch für deinen Mute-Einsatz sozusagen. Ja, dann, ich glaube, wir haben es dann. Und ich bedanke mich nochmal bei dir. Und ich habe jetzt gleich die Arbeit und du noch einen schönen Tag. Und ich überlege, ob mir noch irgendwas einfällt, aber ich leier gerade irgendwie rum. Nee, dann war's das von meiner Seite aus. Vielen Dank nochmal und ich sag mal, hau he in die USA.
Hau he.
Also, ja, mach's gut.
Ciao.
Ciao.